möchte euch ganz herzlich begrüßen zur Veranstaltungsreihe When Worst Comes to Worst vom Antidiskriminierungsbüro und dem Conner Island zusammen organisiert. Das Thema heißt Antirassistisches Denken in komplexen Zusammenhängen. Vielleicht noch ganz als erstes kurz vorstellen. Ich arbeite im Antidiskriminierungsbüro. Mein Name ist Astrid Tautz. Eingeladen, wie angekündigt, haben wir Frau Dr. Eske Wollrath vom Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung der Universität Oldenburg. Das Ganze ist heute der Auftakt einer Reihe, wie ich schon gesagt habe. Es gibt noch 4 weitere Veranstaltungen. Die Motivation für diese Reihe war, dass unser Eindruck ist, dass bisher in Leipzig Rassismus sehr wenig präsent ist, vor allen Dingen in seinen vielfältigen kritischen Ansätzen, in den kritischen Betrachtungsweisen, ist hier sehr wenig in der Diskussion, sehr wenig bekannt. Wir wollen einen Ausschnitt zeigen aus diesem Spektrum. Ein großer Schwerpunkt liegt in der Reihe auf postkolonialen Ansätzen, wozu man auch die kritische Weisheitsforschung rechnen kann. Es wird eine zweite Veranstaltung geben, die nochmal genauer guckt, was sind koloniale Erfahrungen und Diskurse und wie wirken die bis in die Gegenwart hinein? Wo gibt es Kontinuitäten? Wo sind Brüche? Was hat das heute noch für Auswirkungen? Ein weiterer Schwerpunkt wird sein, wie treffen sich antirassistische Ansätze mit kapitalismuskritischen Ansätzen, im Speziellen in der Wertkritik. Und was uns auch insgesamt sehr wichtig war, war nochmal zu gucken, wie treffen sich die verschiedenen rassistischen Diskurse, die Konstruktionen des anderen, auch mit antisemitischen Diskursen oder geschlechterreproduzierenden Diskursen und auch Strukturen und faktischen Auswirkungen natürlich. Und da insbesondere auch zu gucken, wie spiegelt sich das auch wieder in den kritischen Ansätzen, also wo geraten möglicherweise auch kritische Ansätze, die eher aus der antirassistischen Richtung kommen oder aus der geschlechterkritischen Richtung aneinander, wo sind da die Fallstricke und wie können auch verschiedene Ansätze zusammengeführt werden. Ich denke, Eske Wollrath ist da auch ganz gut eingeladen worden für dieses Thema. Sie ist, wie schon gesagt, am Institut für Frauen- und Geschlechterforschung tätig, beschäftigt sich eben aber auch mit rassismuskritischen Ansätzen, mit der kritischen Weisheitsforschung und hat beispielsweise auch an der Uni Oldenburg eine Tagung mit organisiert und zum Thema Behinderung und Geschlecht. Dazu ist auch ein Sammelband erschienen, eine Dokumentation der Tagung. Sie hat aber natürlich auch noch mehr veröffentlicht, unter anderem eine sehr gute Einführung meines Erachtens nach zur kritischen Weisheitsforschung. Das Buch heißt Weißsein im Widerspruch, feministische Perspektiven auf Rassismus. Das gibt es auch dort vorne am Büchertisch für den günstigen Autorinnenpreis zu erwerben. Wichtig zu diesem Thema ist auch noch eine weitere Publikation, Mythen, Masken, Subjekte, herausgegeben von Maureen Meischer-Eggers, Grada Kilomba, Peggy Piesche und Susan Arndt, in dem Eske Wollrath auch einen Artikel veröffentlicht hat. Ich denke, soweit soll es zur Einführung genügen. Ich würde das Wort an Eske Wollrath übergeben und freue mich dann im Anschluss auch mit euch auf eine Diskussion.
Dankeschön. Ja, wo wir gerade noch bei den Ankündigungen sind, das Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung veranstaltet im Januar 2009 eine große Konferenz zu Gendering Disability, auch Behinderung und Geschlecht, was ich zusammen mit einer Kollegin vorbereite. Also nur als Hinweis, wir sind da weiter dran. Gut, der Titel meines Vortrags lautet, könnt ihr mich verstehen eigentlich? Muss ich das höher machen hier? Geht? Am Ende der Weisheit, Grundlagen und Chancen der kritischen Weisheitsforschung in Deutschland. Ich beginne mit einem Zitat. Rassismus verletzt unsere ganze Gesellschaft und bei genauem Hinsehen sind in jedem rassistischen System alle Menschen auf unterschiedliche Art betroffen. Weiße Menschen verlieren ihre Würde, wenn sie Rassismus ausüben oder geschehen lassen. Zitat Ende. Die schwarze deutsche Musikerin und Autorin Noah So benennt mit diesen beiden Sätzen die Grundlage und Notwendigkeit der kritischen Weißseinsforschung in Deutschland. Rassismus verletzt die ganze Gesellschaft und alle Menschen sind von Rassismus betroffen, wenngleich auf völlig unterschiedliche Weise. Es gibt so zufolge also nicht die betroffenen Schwarzen auf der einen Seite und die Weißen auf der anderen, die scheinbar in einem Paralleluniversum leben und Rassismus nur aus Zeitungsberichten über rechte Schläger kennen. Kritische Weißseinsforschung setzt bei der Tatsache an, dass es erstens weiße Menschen gibt und zweitens, dass es notwendig ist, sie zu Objekten der Forschung zu machen. Ich möchte heute einen kleinen Ausschnitt aus dieser Forschung präsentieren und zur Diskussion stellen. Dazu möchte ich, bevor ich loslege, zunächst einige Begriffe definieren, die für die Weisheitsforschung von Bedeutung sind. Ich werde auch kurz auf den gesellschaftstheoretischen Referenzrahmen eingehen, der meinem Ansatz zugrunde liegt, nämlich auf postkoloniale Theorie, das hast du ja schon angesprochen. Im ersten Hauptteil meines Vortrags skizziere ich kurz die Entstehung der kritischen Weißseinsforschung in Deutschland. Ich muss mich aus Zeitgründen auf Deutschland beschränken. Es wäre sicherlich auch sehr spannend gewesen, sich anzugucken, wie eigentlich die Entwicklung in den USA verlaufen ist, jetzt insbesondere auf die Debatte Obama-Clinton. Aber wenn Interesse besteht, kann ich danach noch was dazu sagen. Der zweite Hauptteil behandelt die theoretischen Grundlagen der kritischen Weißseinsforschung und erläutert die Unterschiede zu gängigen Rassismustheorien. Im dritten Teil werde ich kurz auf verschiedene Ausrichtungen der kritischen Weißseinsforschung in Deutschland eingehen und im vierten Hauptteil kurz etwas sagen zu dem, was ich denke, was die Zukunft der Weißseinsforschung in Deutschland betrifft. Gut, Begriffsklärung. Es gibt den Begriff Menschen of Color. Mit diesem Begriff bezeichnen Kiniha, Nicola Laureal Samaray und Sheila Mesorica, die beziehen diesen Begriff auf solche Menschen, die, Zitat, gemeinsame, in vielen Variationen auftretende und ungleich erlebte Erfahrungen teilen, aufgrund körperlicher und kultureller Fremdzuschreibungen der weißen Dominanzgesellschaft als anders und unzugehörig definiert zu werden. Zitat Ende. Das ist aus einem ganz wunderbaren Buch. Ich nehme an, dass es auch dazu haben ist. Es ist jetzt gerade 2007 rausgekommen. Revisionen, postkoloniale Perspektiven von People of Color auf Rassismus, Kulturpolitik und Widerstand in Deutschland. Ein Klassiker, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, ich verstehe die Bezeichnung Menschen of Color und schwarze Menschen als Synonym. Also wenn ich von schwarzen Menschen spreche, meine ich nicht nur die mit afrikanischem Migrationshintergrund, sondern im Sinne von Menschen of Color, das heißt definiert durch eine bestimmte Erfahrung. Es geht nicht um Hautfarbe, die Erfahrung von Rassismus. Folglich Begriff Weiße. Mit dem Begriff Weiße bezeichne ich alle Menschen, die sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen müssen. Nicht Hautfarbe. Es geht um die Erfahrung, ich muss mich nicht mit Rassismus auseinandersetzen. Zum Begriff Rasse und Rassismus. Ich werde das Wort Rasse verwenden und ich bitte immer mitzuhören, die Anführungszeichen. Viele kritische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun das nicht und sprechen stattdessen von Ethnizität oder Race, weil Rasse ein so grauenvolles Wort ist und das an Gewalt wieder heraufbeschwört, was es ja eigentlich bekämpft werden soll. Ich bin hingegen der Auffassung, dass es nichts nützt, den Begriff zu vermeiden, wenn seine Inhalte auf so gewaltvolle Weise lebendig sind. Paul Metscherell schreibt, Zitat, es gibt eine symbolische und faktische Rangordnung der Physiognomien, also des Äußerlichen. Hier gibt es nur einen Namen, der die reale Gewalttätigkeit nicht unterschlägt. Rasse. Das Wort ist böse, es sticht, es tut weh. Kein anderes Zeichen, das besser passte. Zitat Ende. Rasse ist also eine Realität, Paul Metscherell sagt, eine reale Gewalttätigkeit und gleichzeitig eine Fiktion. Wir wissen das alle, natürlich gibt es keine Rassen. Das Konzept Rasse ist eine Erfindung. Aber es materialisiert sich entscheidend über Funktion und Beziehung. Die Funktion des Konzepts besteht in der Legitimation von Genoziden, Ausbeutung und Unterdrückung von unzähligen, angeblich nicht weißen Menschen. Das Konzept Rasse materialisiert sich ferner über die Beziehung, das heißt in Beziehung zu anderen Gewaltformen, die sich gegenseitig konstituieren. Prozesse der Rassifizierung verlaufen über Vergeschlechtlichung und reflektieren und produzieren Klassenpositionen und Lebensformen. Der Grundpfeiler des Konstrukts Rasse ist die binäre Opposition Schwarzsein-Weißsein. In weißer Sicht gilt Schwarzsein als deviant, exotisch oder schlicht bemerkenswert und Weißsein als normativ, gewöhnlich und nicht bemerkenswert. Weißsein als Norm ist untrennbar von weißem Terror, rassistischer Gewaltausübung und der Inanspruchnahme von Privilegien. Und Weißsein als Norm ist ebenso untrennbar von kollektiver Schuld und individuellen Schuldgefühlen. Schuldgefühle artikulieren sich über verschiedene Kanäle als Abwehr oder Angriff. Das stimmt doch gar nicht. Oder das machen die doch auch. Eine typisch weiße Reaktion, die ich immer wieder zu hören bekomme, ist der Satz, aber Schwarze sind doch auch rassistisch, wenn sie zum Beispiel Weiße beleidigen. Dazu ganz kurz. Wir müssen analytisch sauber trennen zwischen Rassismus und Diskriminierung. Rassismus, und jetzt kommt meine Definition, Rassismus ist eine Unterdrückungsform, vermittels derer eine gesellschaftliche Gruppe, meist sich selbst als weiß definierend, über andere Gruppen, die meist als nicht weiß fremd bestimmt werden, institutionalisierte Macht ausübt. Das ist wichtig, institutionalisierte Macht. Von Rassismus kann nur dann gesprochen werden, wenn die Gruppe, die andere als Rasse konstruiert und bewertet, auch die Macht hat, diese Konstruktion gesellschaftlich durchzusetzen. Diskriminierung hingegen bedeutet die Herabsetzung, die auch durch Schwarze erfolgen kann. Also wenn eine schwarze Person mich Mehlwurm nennt, ja, Bleichgesicht, Weißbrot, was weiß ich, dann ist das diskriminierend, aber diese Bezeichnungen sind weder in ein historisch gewachsenes Gewaltverhältnis eingelassen, noch sind sie gesellschaftlich institutionalisiert. Institutionalisierte Gewalt bedeutet, dass zum Beispiel rassistische Bezeichnungen von zentralen gesellschaftlichen Institutionen verwendet und nicht bekämpft werden. Ja, institutionalisiert, wenn es nicht irgendwelche Leute am Rande der Gesellschaft, sondern der Kern der Gesellschaft selber diese Begriffe verwendet. Beispiele. Ein Düsseldorfer Richter bezeichnete einen Togolesen als Endpunkt. Ich muss das Wort nicht aussprechen, es ist extrem gewalttätig. Und seine Muttersprache als Endpunktsprache. Der Berliner Generalstaatsanwalt Kargen sprach öffentlich von primitivsten Busch, Endpunkt. Ein Berliner Abschieberichter behauptete, Roma-Frauen könnten auf Knopfdruck hyperventilieren und Mongolen würden aus Spaß lügen. Hessische Justizbeamte verkleideten sich als Kuckucks-Klan-Mitglieder. Wisst ihr, was der Kuckucks-Klan ist? Er ist extrem rassistischer Verein aus den USA. Also diese Justizbeamten haben sich als Ku Klux Klan-Mitglieder verkleidet, um einen schwarzen Häftling zu bedrohen. Wenn sich weiße Deutsche rassistisch verhalten, können sie sich folglich über Repräsentanten der staatlichen Exekutive legitimieren. Ja? Also wenn die das machen, ist es doch okay. Ich habe schon den Begriff Rassifizierung verwendet. Rassifizierung bezeichnet einen Prozess kognitiver Abrichtungen, in dessen Verlauf Zeichen auf Körper übertragen und diese entsprechend gewertet werden. Die Zeichen sind willkürlich. Wir könnten irgendwas nehmen, zum Beispiel Ohr. Wir könnten sagen, Ohr ist unser Zeichen, wir unterteilen die gesamte Menschheit in Kleinohrige und Großohrige. Und dann im zweiten Schritt sagen wir, wir werten das auch. Also wir bestimmen auch vollkommen willkürlich, dass die Kleinohrigen grundsätzlich die Intelligenteren sind und mit Recht die Macht ausüben. In den uns bekannten Rassifizierungsdynamiken ist das Zeichen Hautfarbe prominent. Nicht als einziges, aber auch. Dies erfordert bezüglich der Farbbegriffe Schwarz und Weiß, von den Farben im Tuschkasten zu abstrahieren, sie auf menschliche Haut zu übertragen und mit einer Werteskala zu unterlegen. Das sichtbarste und folglich historisch wirkmächtigste Zeichen in der Geschichte der Rassifizierung ist das Blut. Ich sage jetzt noch kurz was zu meinem gesellschaftstheoretischen Referenzrahmen. Den diesem Beitrag zugrunde liegenden Referenzrahmen bildet postkoloniale Kritik. Sie setzt, so Nicolas Laureal-Samaray, beim Fehlen einer kontinuierlichen und vor allem kritischen Aufarbeitung der deutschen Kolonialherrschaft an und legt offen, in welchem Maß der deutsche Kolonialismus dazu beitrug, Rasse als grundlegendes Ordnungsprinzip gesellschaftlicher Beziehungen zu etablieren. Postkolonialismus, und das ist sehr wichtig jetzt, als herrschaftskritischer Diskurs, also es gibt sehr viele Ansätze, es gibt ein ganz breites Feld, zum Beispiel auch in den Kulturwissenschaften, die sich auch postkolonial definieren, aber die meinen das nicht als Herrschaftskritik. Und das ist hier sozusagen das entscheidende Merkmal. Postkolonialismus als herrschaftskritischer Diskurs setzt somit voraus, was du eben schon angesprochen hast, dass Echos kolonialrassistischer Gewalt gegenwärtig und wahrnehmbar sind. Also Alltag, Denken, Politik und Kultur zutiefst prägen. Ja, also die Idee, es ist nicht vorbei, es war nicht irgendwann Schluss, sondern die Echos von den klassischen Kolonialrassismen wirken weiter fort. Ferner gilt, dass, so Kiniha, dass der postkoloniale Diskurs ein politisches Projekt ist, der nicht ohne die selbstreflexive Auseinandersetzung mit den multiplen Facetten gegenwärtiger Machtdimensionen gedacht werden kann. Das bedeutet, Selbstreflexion all derer, die auf diesem Feld arbeiten, das bezieht sich nicht nur auf Weiße, auf alle, und dass es um die multiplen Facetten von Machtdimensionen geht. Also es geht nicht darum, Rassifizierung oder das Paradigma Rasse als einziges oder wichtigstes herauszustellen, sondern diese Facetten, ja, entlang von Prozessen von Vergeschlechtlichung, von Klassenpositionen, das zusammenzudenken und das in einer herrschaftskritischen Weise. Postkoloniale Kritik demontiert die Mythen klarer Grenzen zwischen wir und den anderen, zwischen eigen und fremd, zwischen hier oben und dort unten. Gegen die Fantasie reinlicher Trennungen betont Postkolonialismus Vielheiten und Vermischungen und arbeitet mit Bruchstücken und Montagen, deren offene Facetten sich im stetigen Wandel befinden. Postkoloniale Theorie und Kulturproduktionen lassen sich, und jetzt kommt ein sehr schönes Zitat von Nicolas Laureal-Samaray, auch in dem Band Revisionen, also diese Produktionen postkolonialer Herkunft lassen sich als Landkarten lesen, Zitat, in denen Geschichten und Geografien längst ineinanderfallen. Hier mündet der Rhein in den Golf von Genua und die Elbe in den Bosporus. Hier werden die ostfriesischen Inseln vom Pazifik umspült. Hier kann man vom Erzgebirge aus über das Mekong-Delta blicken. Hier ist der Atlantik nicht breiter als die Spree. Die Gesichter der Menschen am Ufer sind klar zu erkennen, ihre Stimmen deutlich zu hören. Zitat Ende. Ich komme jetzt zum ersten Teil meines Vortrags, Hauptteil, und zwar zur Entstehung der Weißseinsforschung in Deutschland. Noch einmal Noah So, Zitat. Schwarze Menschen haben aus Überlebensnotwendigkeit schon vor ein paar hundert Jahren überall auf der Welt kritische Weißseinsforschung betrieben, indem sie die Verhaltensweisen und sozialen Realitäten weißer Menschen benannten und analysierten. Zitat Ende. Das gilt auch für Deutschland. Ja, ich habe gestern ein Interview gemacht mit Radio Korax und habe das da schon gesagt. Es ist nichts Neues. Es ist für diejenigen, die weiß sind, neu in der Regel. Ja, aber diese Forschung, die Reflexion von Weißsein, was es bedeutet, ist alt. Zumindest kann man sagen, insofern, also explizit, das heißt auch verschriftlich, kann man sagen, für Deutschland, es lässt sich zurückverfolgen auf die erste schwarze Bewegung in Deutschland in den 1920er Jahren. Und das Gesetz ist dann abgebrochen worden, also zerschlagen worden durch den Nationalsozialismus, setzte sich dann Mitte der 80er Jahre fort, und zwar der Klassiker der Zeit und immer noch die Anthologie Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte, 86 herausgekommen. Und schon, wie erwähnt, der Sammelband 2005, Mythen, Masken und Subjekte, kritische Weißseinsforschung in Deutschland. Dieser Sammelband dokumentiert die Vielfalt von Zugängen, die sich unter anderem in unterschiedlicher Weise mit der Normativität von Weißsein auseinandersetzen. Es sind drei schwarze Herausgeberinnen, eine weiße. Und die Struktur dieses Bandes ist so, dass der erste Teil die schwarzen Perspektiven auf Weißsein versammelt und dann weiße. Das ist sehr umstritten. Ich komme später darauf zurück. Neben dieser langen Forschungstradition, die sich innerhalb schwarzer Theorieproduktion verortet und beziehungsweise aus ihr hervorgegangen ist, standen auch auf dem weißdominierten akademischen Feld Forschung zu Weißsein jetzt in jüngerer Zeit in verschiedenen geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Hier handelt es sich überwiegend um Qualifikationsarbeiten, also auf dem Niveau von Diplom, Magister, Dissertationen, von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die für spezifische Fragestellungen zu Weißsein, und das ist nicht unerheblich, nicht durch deutsche wissenschaftliche Institute sensibilisiert wurden, sondern häufig durch Auslandsaufenthalte in den USA oder Großbritannien. Also auch nicht durch die schwarze deutsche Wissensproduktion, sondern ins Ausland gegangen sind und da Impulse bekommen haben und dann diese zurückgebracht haben. Das gilt auch für mich. Bezüglich des bisherigen Spektrums von Forschungsarbeiten zu Weißsein fällt erstens auf, dass fast alle Forschenden weiblich, fast alle weiß sind und ihre Fragestellungen mit der Gender-Thematik verknüpfen. Zweitens liegt der Fokus deutlich auf einem diskursanalytischen und dekonstruktivistischen Zugang, während die Effekte von Konstruktionsprozessen weniger in den Blick rücken. Auch darauf komme ich in dem dritten Teil zurück. Ja, meine Aufgabe war von den Veranstalterinnen, ich sollte erklären, was sozusagen das, was unterscheidet die Weißseinsforschung von der Rassismusforschung, wie wir sie kennen. Deswegen dachte ich, ich mache jetzt erstmal im zweiten Teil sozusagen ganz kurz die Grundlagen der Weißseinsforschung und kontrastiere das dann mit dem, was so gängige Rassismusforschung in Deutschland produziert hat. Zu der Weißseinsforschung, es gibt drei Säulen, die ich als solche benennen möchte, die spezifisch sind für diesen Zugang. Zum ersten der Paradigmenwechsel von den Geanderten zu den Eigentlichen. Der Begriff Geanderte leitet sich ab von einem Begriff, den die afrikanisch-amerikanische Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Toni Morrison entwickelt hat. Sie spricht vom Othering. Das ist ganz gruselig übersetzt bei der Rororo-Ausgabe, aber es meint wirklich das Andern. Ja, das ist also sozusagen ein Prozess, dass Leute andere Leute herstellen, ja, konstruieren als andere. Und dieses Geanderte bezieht sich darauf, dass niemand anders ist, wesenhaft oder sonst wie, sondern zu einem anderen gemacht wird. Und das Geanderte soll das wiedergeben, also other people. Ja, Toni Morrison hat auch diesen Paradigmenwechsel, finde ich, am pointiertesten formuliert. Sie schreibt, mein Projekt ist das Bemühen darum, den kritischen Blick vom rassischen Objekt zum rassischen Subjekt zu wenden, von den Beschriebenen und Imaginierten zu den Beschreibenden und Imaginierenden, von den Dienenden zu den Bedienten. Zitat Ende. Menschen of Color wurden im Prozess der Kolonialisierung als Objekte fantasiert, sie wurden beschrieben und als Dienende konstruiert. Der Paradigmenwechsel beinhaltet, diesen Passivdiskurs aufzugeben und die zu markieren, die fantasieren, die beschreiben, die konstruieren, solche also, die sich seit Beginn der Rassifizierungsprojekte selbstverständlich an die Spitze der Menschheit setzten und sich farblich auch kennzeichneten, nämlich als Weiße. Ja, das kann man sich auch so vorstellen, klassisch ist so ein Foto zu betrachten, von dem, wo die Geanderten dargestellt sind als Wilde, beispielsweise Halbnackte. Und bisher hat man mal dieses Foto, ja, wer ist denn darauf abgebildet? Jetzt wäre der Paradigmenwechsel zu sagen, wer hat denn das Foto gemacht? Und was sagt das sozusagen über die Gegenseite aus? Ja, das wäre sozusagen dieser andere Zugang. Die zweite Säule ist das relationale Verhältnis von Objekt und Subjekt. Das bedeutet, was Weißsein bedeutet, hängt davon ab, wie Schwarzsein als Gegenpol konzipiert ist. Weißsein, das sagt, also besonders in der US-amerikanischen Forschung, wird das hervorgehoben, es geht um ein Abhängigkeitsverhältnis von Weißsein zu Schwarzsein. Ja, Weißsein, die Konstruktion sind abhängig von Schwarzsein. Erst über die Fabrikation angeblicher schwarzer Wildheit kann sich der Mythos weißer Zivilisation entfalten. Erst die Erfindung der Geschichtslosigkeit des Trikons ermöglicht die Konzipierung westlicher Narrative als Universalgeschichte. Weißsein existiert also nicht an sich, sondern konstituiert sich im Gegenüber zu und abhängig von Konstruktionen von Schwarzsein. Ja, man kann das eine nicht ohne das andere haben. Es gibt Forschungen, die das machen, aber die leugnen eben dieses Verhältnis, insbesondere das Abhängigkeitsverhältnis von Weißsein zu Schwarzsein. Die dritte Säule ist ein historischer Bezug. Und das ist etwas, was grundlegend ist für Postkolonialismus, dass immer die Historisierung von dem, was wir heute vorfinden, stattfindet. Also es ist immer die Frage, wo kommt das her, hat es Wurzeln in der Geschichte, wo ist dieser Begriff entstanden? Also immer diese Rückbezüge auch herzustellen. Und das in diesem Fall, Weißsein konstituiert sich über den Subjektbegriff der Aufklärung. Rassekonstruktion im Allgemeinen und Imaginationen von Weißsein im Besonderen sind ohne die Aufklärung nicht denkbar. Es war vor allen voran der Philosoph Immanuel Kant, der als Begründer des modernen Rassekonzepts die Grundlagen weißer Normativität schuf. In seiner Schrift von den verschiedenen Rassen der Menschen, 1775, unterscheidet er vier Rassen, wobei, jetzt sage ich es doch, also normalerweise nicht, aber ich denke, diese Quellen von Kant sind für die Forschung sehr wichtig und deswegen mache ich jetzt einmal das Wort, was er eben auch benutzt hat. Also, er unterscheidet die vier Rassen, wobei für ihn Neger und Weiße die Grundrassen darstellen. Eine Begründung ist nicht notwendig, Zitat, die Ursache, Neger und Weiße für Grundrassen anzunehmen, ist für sich selbst klar. Zitat Ende. Eine Wertung wird ebenfalls als selbstevident gesetzt. Zitat, die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Zitat Ende. Weißsein bedeutet nicht nur Vollkommenheit, sondern auch Ursprünglichkeit. Denn Europa mit seinem gemäßigten Klima bezeichnet nach Kant den Ort, Zitat, wo auch der Mensch am wenigsten von seiner Urbildung abgewichen sein müsste. Zitat Ende. Weiße sind es dann auch, denen die Zukunft der Zivilisation gehört. Zitat, Weiße enthalten alle Triebfedern der Natur in Affekten und Leidenschaften, alle Talente, alle Anlagen zur Kultur und Zivilisierung und können sowohl gehorchen als herrschen. Sie sind die einzigen, welche immer in Vollkommenheit fortschreiten. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund entwarf Kant das Konzept des Subjekts als ein vernunftbegabtes und autonom urteils- und handlungsfähiges Individuum, welches für ihn selbstverständlich weiß und männlich war. Im Gegenüber zu der minderen Grundrasse, den typisierten Objekten, den rassisch Geanderten. Somit ist das Konzept des Subjekts historisch unmittelbar mit Weißsein und Mannsein verknüpft. Verbunden mit dem vermeintlichen Naturrecht, andere zu objektivieren, als Kollektiv zu markieren und abzuwerten. Ja, nur Weiße sind Subjekte. Das war für ihn ganz klar, das hat Auswirkungen. Diese Kollektiv, also das Subjekt Weiß und die Gruppen, die vielen, die anderen. Diese Kollektivierung der Geanderten bedeutet, dass Menschen of Color immer als Repräsentantinnen und Repräsentanten ihrer Gruppe wahrgenommen werden. Weiße nie. Ich werde nie gefragt, und was sagen Sie als Weiße dazu? Oder, na, als Weiße sind Sie natürlich Expertin auf diesem Gebiet. Oder, diese Karriere ist doch eher untypisch für Leute wie Sie. Ne? Oder, das ist bestimmt nicht leicht für Sie, in Deutschland zu leben, so fern der Heimat. Selbstverständlich gibt es Weiße als Kollektiv, nur werden sie nicht so benannt. Stattdessen existieren Codes, die alle verstehen. Ist von Deutschen die Rede, sind weiße Deutsche gemeint. Denn im Deutschen ist das Weiße vermeintlich naturgemäß bereits enthalten. Das finden wir überall in den Medien. Ja, wenn ihr dann irgendwas lest, ein Deutscher wurde festgenommen, dann wissen wir, dass dieser Deutsche weiß ist, weil es nicht gesagt wird. Die anderen werden immer markiert. Na, egal, ob das nun ein afrikanischer Mann oder wie heißt es dann in der Fahndung, mit südländischem Äußeren. Das ist, ja, das rekurriert auf Rassevorstellungen. Südländisch kann alles Mögliche bedeuten, dunkle Haare, dunkle Augen oder gehen auch grüne Augen. Aber vermeintlich können alle was damit anfangen. Das Schlimme ist, finde ich, dass in den gängigen Rassismustheorien in Deutschland dasselbe passiert, dass Weißsein kodiert wird, die anderen werden markiert und Weißsein wird kodiert. Ich nenne diese Rassismustheorien hegemoniale Rassismusforschung. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich nicht selbstkritisch verortet. Das heißt, wir erfahren gar nicht, dass diese Forscherinnen weiß sind. Diese Stimmen kommen gewissermaßen aus dem Off, sie sind nicht positioniert. Das spiegelt sich in den Inhalten. Hegemoniale Rassismusforschung markiert Schwarzsein und kodiert Weißsein. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele zusammengestellt, aber das könnte man endlos weitermachen. Karin Priester zum Beispiel, sie ist Soziologin, hat ein Buch geschrieben über Rassismus, schreibt im Kontext der Rheinlandbesetzung nach dem Ersten Weltkrieg über, also wenn es um Echos geht von Kolonialrassismus, hier ist ein Echo ohne Anführungszeichen, ich spreche es jetzt aus, obwohl es widerlich ist. Also sie schreibt über, Zitat, Mischlingskinder von deutschen Müttern und schwarzen Soldaten. Zitat Ende. Also, diese Kinder von deutschen Müttern und schwarzen Soldaten. Weißsein wird hier über die Nation kodiert. Mit deutschen Müttern, mein Priester, weiße deutsche Mütter. Schwarzsein ist markiert und ebenfalls mit der Imagination nationaler Zugehörigkeit verbunden. Mit den schwarzen Soldaten sind schwarze französische Soldaten gemeint. Ja? Deutsche Mütter, schwarze Soldaten. Im Deutschen weiß, schwarz, französisch. Priester reproduziert mit dieser Konstruktion ein Bild von Deutschland als rassisch reiner, weißer Gemeinschaft, in der schwarze Anwesenheiten als zeitlich begrenzte und ausländische definiert sind. Ganz weit verbreitet, die Schwarzen, die sind alle zu Besuch, Flüchtlinge oder Touristen aus den USA. Kodiertes Weißsein und markiertes Schwarzsein begegnen auch in Definitionen von Rassismus. Ich habe jetzt eine ältere von Lida Vandenbrück gewählt, weil sie immer noch sehr behandelt wird. Zitat, Rassismus ist die Summe aller Verhaltensweisen, Gesetze, Bestimmungen und Anschauungen, die dazu führen, schwarze Menschen als minderwertig auszugeben und sie entsprechend zu beurteilen und zu behandeln. Zitat Ende. Es fehlt das handelnde Subjekt. Wer beurteilt denn? Wer behandelt sie denn so schlecht? Weiße als Rassismus praktizierende und Weißsein als zentrale Machtinstanz innerhalb weißer Vorherrschaft bleiben auch hier unbenannt. Gibt es ganz häufig, Schwarze werden diskriminiert, sie werden beleidigt. Die zweite Tendenz hegemonialer Rassismusforschung setzt die Existenz von Rassekonstruktion voraus, bezieht sie aber nur auf die sogenannten anderen. Das ist erschütternd, aber auch bei den sehr renommierten Rassismusforscherinnen Margret Jäger und Siegfried Jäger kommt das vor. Sie schreiben, Zitat, unter Rassismus begreifen wir eine Einstellung, bei der Menschen, die anders aussehen und oder andere Sitten und Gebräuche pflegen, als die Mehrheit der Bevölkerung als Rasse konstituiert und negativ beurteilt werden. Zitat Ende. Also wir haben wieder das Passiv, sie werden beurteilt, aber hier ist es so, dass bei Menschen, die anders aussehen als die Mehrheit der Bevölkerung, die werden als Rasse konstituiert. Rasse haben also nicht alle, sondern nur die anderen. Die einen und eigentlichen, die Mehrheit der Bevölkerung, fällt überhaupt aus dem Rasseparadigma heraus. Die gehören gar nicht dazu. Also das ist sozusagen, die Weißen sind die Farblosen und die anderen, die also die Geanderten gehören zur Rasse. Und deswegen ist Weißsein aparadigmatisch. Rasse als Paradigma, aber nur die anderen haben sie. Auch sehr verbreitet, dass Weiße irgendwie außerhalb stehen. Die dritte Tendenz, die finde ich wirklich lustig. Da ist nämlich so durchaus ein Fortschritt zu erkennen, insofern, dass jetzt ja, Weißsein gibt es, allerdings nur anderswo. Ein Schema, das in der bundesdeutschen Migrationsforschung häufig begegnet, folgt immer der gleichen Logik. In den USA oder Großbritannien, Kanada, Frankreich und so weiter. Dort gibt es Schwarze und Weiße und vielleicht auch Menschen of Color. In Deutschland gibt es Deutsche und Ausländer. In einer Aufzählung benennt die Soziologin Elisabeth Beck-Gernsheim, wer in Deutschland, den USA und Großbritannien als normativ einheimisch. Also sie fragt, wer ist normativ oder wer gilt als normativ einheimisch in Deutschland, den USA und Großbritannien? Antwort, der Normaldeutsche, der weiße US-Amerikaner, der weiße Brite. Zitat Ende. Weiße gibt es nur anderswo, nicht bei uns. Dieser, wenn auch sehr grob skizzierte Überblick macht deutlich, dass hinsichtlich der hegemonialen Rassismusforschung von einer kritischen Auseinandersetzung mit der Verhältnisbestimmung von Weißsein und Schwarzsein keine Rede sein kann. Warum ist das so? Ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die man hier anführen könnte. Ich glaube, der Hauptgrund ist der sogenannte Cultural Turn, der in den 90er Jahren stattgefunden hat in der Rassismusforschung. Und sozusagen sehr zusammengefasst bedeutet es, Sie sagen, also die kulturelle Wende, Rasse ist out, sagen sie. Bis 1945, okay, aber dann nicht mehr. Heute, so sagt die hegemoniale Rassismusforschung, geht es um die Differenzlinien Kultur und Sprache. Und mithin um einen kulturalistischen Rassismus, der Menschen aufgrund ihrer kulturellen Herkunft und Sprache diskriminiert. Ja, kurz gefasst, Kultur, nicht Körper. Nur blenden diese Ansätze die Erfahrung einer Gruppe aus, die deutsch ist, die keinen Migrationshintergrund hat, die auch keine andere Sprache spricht, noch einer anderen Kultur angehört, nämlich Deutsche of Color. Sie erleben Ausländerfeindlichkeit, weil sie so aussehen, wie sie aussehen. Gut, ich komme jetzt zum dritten Teil, den verschiedenen Ausrichtungen der kritischen Weißseinsforschung in Deutschland. Ich möchte diesem Teil ein paar Fragen voranstellen, die ich sehr, sehr, sehr wichtig finde in Bezug auf die Rassismusforschung und darüber hinaus allgemein. Und zwar, erstens, wie definiert der jeweilige Ansatz das Verhältnis von Erkenntniskritik und Gesellschaftskritik? Ja? Generell Wissenschaft geht es um Erkenntnis, Erkenntniskritik. Ja? Aber es ist das eine ist zu sagen, ja, jetzt finde ich was heraus oder ich kritisiere patriarchale Sprache und, ja, also was ist sozusagen, wie übersetzt sich das in Gesellschaftskritik? Ja, das hat auch was zu tun mit Theorie-Praxis-Verhältnis. Also wie definiert ein jeweiliger Ansatz dieses Verhältnis? Erkenntniskritik, Gesellschaftskritik. In welchem Referenzrahmen, zweitens, in welchem Referenzrahmen wird die Forschung jeweils verortet? Das wird oft gar nicht gesagt, aber es gibt immer einen bestimmten Referenzrahmen, innerhalb dessen sich diese Forschung verortet. Drittens, wird auf schwarze Theoriebildung Bezug genommen? Da könnt ihr in der hegemonialen Rassismusforschung lange suchen. Da gibt es Schwarze, die werden herangezogen als Opfer, sie werden als Betroffene befragt. Maisha Maureen Eggers, die auch den Band Mythen rausgegeben hat, hat das mal sehr schön formuliert. Sie hat gesagt, Schwarze müssen immer erst über den Boden bluten. Ja? Man erwartet von ihm immer grauenvolle Darstellungen rassistischer Gewalt, die sie erlebt haben, aber sie sind nicht erwünscht als Theoretikerin. Ja? Also, wird auf schwarze Theoriebildung Bezug genommen? Und schlussendlich, an wen ist die Forschung adressiert? Und das ist auch bei der Weißseinsforschung eine zentrale Frage. Für wen schreibe ich? Für wen schreiben andere? Was ist eigentlich das Publikum? Ich möchte jetzt die kritische Weißseinsforschung in Deutschland in zwei grobe Richtungen aufteilen. Das ist natürlich eigentlich nicht haltbar, weil es sehr vergröbernd ist und nicht jede und jeder in die eine oder die andere Richtung passt, aber der Übersichtlichkeit halber. Also, es gibt eine, die sich innerhalb des postkolonialen Referenzrahmens verortet. Sie richtet den Blick gleichermaßen auf Weißsein als Konstrukt und als Realität, als Fiktion und als Tatsache. Diese Ausrichtung der kritischen Weißseinsforschung ist an die Traditionen der schwarzen Wissensproduktion gebunden, welche Erkenntnis- und Gesellschaftskritik als unauflöslich zusammengehörig definiert. Ja, also es ist immer die Frage, was trägt das aus für die grundlegende Veränderung von Gesellschaft? Und sie fordert eine selbstreflexive Auseinandersetzung welche sich sowohl auf Weiße als auch auf Menschen of Color bezieht. Ihre Herausforderung besteht darin, Vergesellschaftungsprozesse innerhalb struktureller Machtdimensionen zu erfassen und gleichzeitig unterschiedliche und widersprüchliche Formen von Aneignung und Verarbeitung dieser Dimensionen präzise zu analysieren. Ja? Also es wird unterschieden zwischen sozusagen der Analyse der Strukturen und wie Individuen in diese Strukturen hinein erzogen werden. Und hier wird sehr deutlich differenziert zwischen verschiedenen Subjektpositionen, die nicht starr sind, wo es auch nicht alles in der Gruppe der Weißen, in der Gruppe der Menschen of Color nicht gleichförmig verläuft, sondern eben unterschiedlich, sehr widersprüchlich zum Teil, und das ist auch Gegenstand der Analyse. Diese Richtung arbeitet dekonstruktivistisch insofern, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz von Peggy Piesche, auch Mitherausgeberin von dem Mythenband, insofern, Zitat, Prozesse der Dekonstruktion weißer Normalitäten integrierte und essentielle Bestandteile der vielschichtigen schwarzen Befreiungs- und Widerstandskämpfe in weißen hegemonialen Machtzusammenhängen darstellen. Ja, also die Dekonstruktion wird eingebettet oder gesagt, die hat, ist ein Bestandteil von Befreiungskämpfen, von schwarzen Befreiungskämpfen. Auch hier sieht man, Erkenntniskritik, Gesellschaftskritik, das gehört zusammen. Folglich verbindet sich hier Dekonstruktion mit dem Festhalten an Identitätspolitik. Im Zeitalter von Queer ist das Also diese Richtung sagt, ja, es gibt schwarze und es gibt weiße Identitäten, es gibt unterschiedliche Positionierungen innerhalb der Matrix der Dominanz und folglich unterschiedliche Machtpositionen. Diese Ausrichtung der kritischen Weißseinsforschung definiert sich explizit als herrschaftskritisch. Daher werden diese unterschiedlichen Machtpositionen sehr ernst genommen. Also Identitätspolitik ist ein wichtiges Stichwort. Jetzt kommt die andere Richtung. Die sagt, also Identitätspolitik, das geht gar nicht, weil diese mit Kategorien arbeitet, die selbst rassistisch sind. Ja? Sie sagen, Rasse ist doch ein Konstrukt, Weißsein, Schwarzsein, of Color, das ist alles konstruiert und das muss man entlarven, das muss man dekonstruieren. Das heißt, weiß, schwarz, of color sind Erfindungen. Und sie sagen, wenn man diese Begriffe weiter benutzt, wie ihr das macht, wiederholt man doch genau die Gewalt, die eigentlich zu bekämpfen ist. Die Psychologin Martina Tisberger, sie hat zusammen mit anderen ein Band zu Whiteness und Gender rausgegeben, sie lehnt beispielsweise die Verwendung des Begriffs Weißsein überhaupt ab, weil es sich auf Identität bezieht, Weißsein, ja, so ontologisierend, das Sein von einem Menschen. Sagt sie, das geht gar nicht, sie verwendet nur den Begriff Whiteness als Ausdruck sprachlicher und sozialer Konstruktion. Die Abkehr von der Identitätspolitik beinhaltet auch den Nichtbezug auf postkoloniales Denken und schwarze Theoriebildung, ist ja logisch. In den Publikationen wird die eigene Positionierung als für die Erkenntnisgewinnung irrelevant betrachtet und folglich nicht benannt. In diesem Band, den Tisberger und andere herausgebracht haben, das sind nur weiße Frauen, die ihn herausgebracht haben. Es sind nur weiße dort als Autorinnen und Autoren zu finden. Das wird nicht benannt und also eben als unwichtig gesehen. Bei diesen radikal dekonstruktivistischen Ansätzen tritt der Aspekt der Realität, das heißt der realen Folgen der Konstrukte, beispielsweise die Privilegien, über die Weiße verfügen, in den Hintergrund und damit die Bedeutung rassifizierter Subjektpositionen. Vereinfacht gesagt, wenn Weißsein nichts anderes ist als ein Konstrukt, dann gibt es eigentlich kein Weißsein, gibt es auch keine Weißen und gibt es auch keine weißen Privilegien. Schwarze intellektuelle und aktivistische Öffentlichkeiten in Deutschland verfolgen die Entwicklung dieser Richtung äußerst kritisch, denn dekonstruktivistische Ansätze sind problematisch, wenn sie die Macht realer Gewaltverhältnisse trivialisieren und die tatsächlichen Auswirkungen von Konstruktionsprozessen aus dem Blick geraten. Die einseitige Betonung des fiktionalen Charakters von Weißsein läuft außerdem Gefahr, Weißsein zu entpolitisieren und ist verbunden mit einer Abwehr, jetzt nochmal Peggy Piesche, einer Abwehr von praxis- und handlungsorientierten lokalen schwarzen Kritiken und einer dahingehenden Auseinandersetzung mit dem eigenen Weißsein. Zitat Ende. Wenn Weißseinsforschung dem Motto folgt, und dieser Satz ist leider auch gefallen, Wir brauchen keine Schwarzen, um uns mit Whiteness auseinanderzusetzen. Wenn das das Motto ist, repräsentiert Weißseinsforschung lediglich eine Rezentrierung weißer Normativität. Zwar stellt diese Richtung die Diskursivität, jetzt nochmal Piesche, die Richtung die Diskursivität von Weißsein in den Fokus der Auseinandersetzung, verschleiert jedoch die privilegierte Position des weißen sprechenden Subjektes. Zitat Ende. Noch zum Schluss, ganz kurz, im vierten Teil, meine Prognose, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es schon ein bisschen ausgehört, also ich gehöre eher zu dieser postkolonialen Identitätsecke. Und erfolglich bin ich natürlich skeptisch bezüglich einer Weißseinsforschung, die sich vorwiegend oder ausschließlich im akademischen Setting verortet und in der das Wort Herrschaftskritik nicht vorkommt. Und ich denke, es wird genau diese Art von Forschung sein, die sich langfristig an Universitäten etablieren wird. Sie ist attraktiv, weil sie suggeriert, Weiße könnten Weißsein studieren, wie jeden beliebigen Forschungsgegenstand, als wäre eine säuberliche Trennung zwischen Weißsein als Thema und weißer Erfahrung von Dominanz und Privilegien möglich. Vermutlich wird sich Weißseinsforschung darüber hinaus als alleiniges bzw. vorrangiges Arbeitsterrain weißer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konsolidieren, also von Weißen für Weiße. Und zwar von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die schwarze Analysen marginalisieren oder gänzlich ausblenden. Das ist also jetzt die schlechte Prognose. Die gute ist, es gibt Foren, und die nicht nur innerhalb der Universität, an vielen Orten, innerhalb derer kontrovers diskutiert wird und die sich dezidiert auf Zusammenhänge schwarzer Erkenntnisproduktion beziehen. Ein solches Forum war zum Beispiel das an der Universität Mainz angesiedelte Projekt Black European Studies. Solche Foren, deren Inhalt die Auseinandersetzung mit der Normativität von Weißsein und ihren Effekten als ein politisches Projekt der Herrschaftskritik bildet, gründet in dem Wissen, dass Rasse ein Mythos mit sehr realen Folgen ist. In den Worten von Colette Guillaumin, ich sage es erst auf Englisch, dann auf Deutsch, Race does not exist, but it does kill people. Rasse existiert nicht, doch sie tötet Menschen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich würde als erstes fragen, ob es Verständnisfragen gibt.
Also das Vergleichbare ist, dass es nicht auf Hautfarbe bezieht, ne, sondern sozusagen auf bestimmte Erfahrungen, die diese Menschen machen. Und dass eben der Unterschied ist, dass Menschen of Color die Erfahrung machen, dass sie aufgrund ihres Äußeren, aufgrund ihrer kulturellen Zugehörigkeit, Erfahrung von Niedrigmachung, von Entwürdigung machen als Bestandteil ihres Alltags. Und das Weiße, das eben nicht machen, diese Erfahrung, sondern eher das Privileg haben, sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen zu müssen. Das heißt, auch Leute, die sehr engagiert dabei sind und die das total wichtig finden oder so, aber sie können jederzeit das wieder sein lassen. Und das ist sozusagen eine Definition, die sie abgrenzt von irgendwelchen Vorstellungen, dass es da geht um Äußerlichkeiten, die man klar definieren könnte. Also so und so sehen Weiße aus, so und so sehen Schwarze aus oder Menschen of Color. Also Rassismus ist da sehr flexibel, das kann wechseln. Ist das beantwortet, die Frage?
Das ist jetzt vielleicht nicht wirklich eine Verständnisfrage. Mich würde interessieren, du hast es gesagt, dass bei dem postkolonialen Ansatz von Weißsein, dass es da dabei auch darum geht, dass der Forschende oder die Forschende selbst reflektieren muss, wo er oder sie innerhalb der Matrix der Macht steht. Mich würde interessieren, aus Sicht eines Weißen, welche Konsequenzen da zu beachten sind, also welche Punkte da konkret zu reflektieren sind, dass du das ein bisschen genauer sagst.
Also der Anspruch ist ja, was ich sagte, mit diesen vielen Facetten, dass also solche fixierten Positionierungen wie Opfer-Täter nicht mehr haltbar sind, weil diese Facetten bedeuten immer Unterschiedliches. Das heißt auch, ein Mann mit Migrationshintergrund kann sich nicht als ausschließlich Opfer definieren, weil er andererseits als Mann über bestimmte Privilegien verfügt und so weiter. Also sozusagen dieser Blick auf die Facetten verkompliziert die Definition der Subjektpositionen ungemein, weil diese Facetten, die dazugehören, nicht sozusagen irgendwann enden, sondern multipel sind. Das heißt, es ist immer wieder erforderlich, jetzt für mich als weiße Frau zum Beispiel, meine Subjektposition zu reflektieren in Bezug auf Behinderung, auf Klassenposition, auf Ethnizität, auf Region. Also es gibt ganz verschiedene Aspekte, die eigentlich im Grunde genommen bedeutet, also fertig ist man nie. Und wobei die postkoloniale Richtung gerade, wie ich auch sagte, betont, dass es um Widersprüche geht. Es geht nicht um klare Profile, die man zeichnen kann. Es geht auch nicht um Vollständigkeit, sondern die Brüchigkeit, die Veränderbarkeit wird da sehr hervorgehoben. Aber es wirkt immer weniger radikal, finde ich. Also das ist so, ja, ich als, und dann kommt dann denkt man, ah ja, damit kann ich was anfangen. Und in dem Moment, wo also diese Selbstreflexion ernst genommen wird, kann ich das so nicht mehr so einfach sagen. Und da gibt es immer, ich muss mir sozusagen immer wieder ins Wort fallen. Und das macht diese Position nicht unbedingt attraktiv. Hat das die Frage beantwortet? Also das Problem ist, dass im Unterschied zu den USA gibt es ja keine institutionalisierte Black Studies oder Postcolonial Studies. Und da, wo es jetzt so ein bisschen losgeht, ist das, es gibt jetzt zum Beispiel eine Ausschreibung oder gab Juniorprofessur. Aber da ist es sozusagen okay, weil es kulturwissenschaftlich angesiedelt ist. Also sozusagen als ungefährlich wahrgenommen wird, nehme ich mal an. Also von den Leuten, die es machen, das ist eben die Leute, die verschwinden dann irgendwo, weil die machen dann ihre Abschlussarbeit, Diplomarbeit und das war's. Oder sie einige promovieren und ja, also es ist sozusagen nicht abzusehen, dass sich das fortsetzt in Form von Lehrschwerpunkten. Wie gesagt, die andere Richtung schon. Da ist es jetzt, der neue Knaller ist Okzidentalismus, Kritik. Das bedeutet also sozusagen, also basiert auf dieser Vorstellung, also immer wurde der Orient bebildert als mythischer Ort, an dem sich die Geanderten aufhalten. Und nun geht es darum, also sozusagen eine Reihe von Normativitäten zu dekonstruieren. Und das ist eben Okzidentalismusforschung, so nennt sich das. Humboldt-Universität zu Berlin. Und da haben sich jetzt einige versammelt, ich weiß nicht wie viele, also vielleicht 10 oder so, die da Weißseinsforschung betreiben, allerdings, wie gesagt, mit einer anderen Ausrichtung, also dekonstruktivistisch und nicht postkolonial. Und ich denke, die haben auch, ich kann mir jetzt vorstellen, dass an der Humboldt-Universität sich da sowas herausbildet, allerdings nur unter schwersten Protesten der schwarzen Studierenden. Die sind sehr wach. Also da bin ich auch wieder ganz optimistisch, dass es nicht so einfach vonstatten gehen wird. Aber ich kann es so genau nicht sagen. Es ist einfach, wie gesagt, viel, was dann wieder verschwindet. Also Karrieren, die dann einfach abbrechen, weil es auch keine Betreuerinnen und Betreuer gibt. Was ich viel schlimmer finde noch, als die Frage, wie Weißsein etabliert werden kann, ist, dass wir noch nicht mal so weit sind, dass wir eine Quotierung haben für Einstellungen für Lehrende an Universitäten. Ja? Dieses Reproduzieren weißes Wissen vermittelt von weißen Leuten mit dem Fokus auf weiße Studierende, das ist ganz dramatisch. Also es werden systematisch schwarze Studierende entmutigt, kritische Fragen zu stellen. Sie werden entmutigt, sich selber zu benennen. Ich weiß es von einer schwarzen Studentin, da hat die Professorin ihr gesagt, das können Sie nicht schreiben, Rassismuserfahrung. Diskriminierung, Sie müssen Diskriminierung schreiben. Ja, wenn man natürlich von so einer Professorin abhängig ist, auch was die Note anbetrifft, da kann man sich vorstellen, wie fröhlich sie weiterhin bereit ist, in der Wissenschaft tätig zu sein. Ja, also das ist ein Bereich, da mache ich mir wirklich große Sorgen, dass das immer so weitergehen wird, dass Humboldt zum Beispiel, da gibt es gerade Quilomba Ferreira, eine der Mitherausgeberinnen von Mythen, Massen und Subjekte, sie lehrt dort, aber im Mittelbau. Ja, und das wisst ihr ja, also das sind sozusagen die prekären Stellen, die tendenziell abgebaut werden. Also da denke ich, ist es wirklich sehr problematisch, was zu verändern. Ja, genau. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es ist natürlich schwierig, sozusagen, wenn ich sage, die Weißen, genau wieder sozusagen diese rhetorisch, ne, diese Gruppe wieder neu, ne, wieder neu herzustellen. Auf der anderen Seite habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich das angesprochen habe, zum Beispiel unter so provokativen Sachen wie typisch weiß, ne, waren alle Weißen ganz dekonstruktivistisch unterwegs und natürlich total dagegen, dass man verallgemeinert. Also da wurde ich dann auch misstrauisch. Also ich denke, als eine Strategie ist es wichtig, erstmal überhaupt die Frage zu stellen, gibt es denn was typisch Weißes? Ich denke schon. Es gibt eine ganze Reihe von Verhaltensweisen, von Einstellungen, die vielleicht nicht alle, aber sehr viele Weiße teilen. Nicht, weil sie das so beschieden haben, weil sie das so beschlossen haben, sondern weil wir so erzogen worden sind. Und ich finde es schwierig, sozusagen nach einer Alternative zu suchen, solange wir noch gar nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht. Wir haben die Frage noch gar nicht gestellt. Was steckt denn da drin in Weißsein? Wie prägt denn Weißsein wirklich den Alltag von weißen Menschen? Wie weit geht das? Ja? Und ich erlebe immer wieder dasselbe Stottern und dasselbe Verstummen, wenn ich in meinen Seminaren einen Fragebogen verteile, wo sowas drinsteht, also seit wann ist Ihnen bewusst, dass Sie weiß sind oder schwarz auf Color? Haben Sie jemals eine Beziehung gehabt mit einer weißen Person? Wenn ja, warum? Ist das besonders schwierig? Erleben Sie das als schwierig? Wohnen Sie in einem rein weißen Viertel? Warum? Regelmäßig kamen die Studierenden zurück, die Weißen sagten, Entschuldigung, das ist der Falsche. Ja? Also die Vorstellung, das sind doch Fragen, die werden schwarzen Leuten gestellt, doch nicht uns. Ja? Und das beschreibt für mich ungefähr das Niveau, auf dem ich die Diskussion wahrnehme. Und es ist natürlich wichtig, wenn ich solche Begriffe benutze oder die Weißen, dass das nicht dazu führt, dass so etwas aufkommt wie Essentialisierung. Das ist so und das bleibt so. Das ist ja die Rassevorstellung. Weiße sind immer intelligenter von Natur aus. Das darf es natürlich nicht sein. Aber als Beschreibung einer, sagen wir mal, gesellschaftspolitisch existenten Gruppe, die über Privilegien verfügt, finde ich, müssen wir darüber reden. Und was ich aus antirassistischen, antifaschistischen Kreisen kenne, ist immer wieder der Konsens, klar, Weißsein, Kacke, Weißsein, Privilegien. Aber wenn ich dann frage, was sind das für Privilegien? Das, also ich habe nicht das Gefühl, dass wir darüber schon wirklich gesprochen haben, was es im Einzelnen ist. Und gleichzeitig spüre ich, wenn es darum geht, das Einzelne aufzuführen, sehr viele Widerstände kommen. Ich finde das nicht schlimm, aber ich denke, das sind alles Prozesse, wo wir noch gar nicht richtig weit gekommen sind. Und zum Teil diejenigen, die das professionell betreiben, also die aus der interkulturellen Pädagogik, die weiß sind, die selber das W-Wort Schwierigkeiten haben, das auszusprechen. Insofern, denke ich, ist die Frage berechtigt und man muss abwägen und es ist wie das ne, mit diesen Subjektpositionierung. Man muss sich immer wieder selber ins Wort fallen, aber ich würde es ungern aufgeben, weil ich denke, uns geht dabei eine Analysekategorie flöten, die wir brauchen, um zu verstehen, wie Herrschaft funktioniert. Ist es? Da war weiß da.
Ja, die erste Frage knüpft direkt an die letzte an. Es kam vorhin so ein bisschen eine Kritik durch daran, dass bestimmte Leute an Identitäten anknüpfen wollen. Ich habe jetzt den Kontext nicht ganz mitgekriegt. Ich glaube, es ging darum, über Identitäten politisch zu agieren. Das war die erste Frage. Die zweite, wenn Jäger und Jäger Rassismus oder ging es um Rassismus? Ja, Rassismus so definieren, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen rassifiziert wird, weil sie anders sind als die anderen. Trifft das nicht genau den Punkt, den auch die Weisheitsforschung macht, dass nämlich Weiße sich nicht als Weiße erkennen? Also, dass diese Gruppe gar nicht konstituiert wird als solche, im Unterschied zum Beispiel zu den USA, wo es, glaube ich, ein bisschen stärker präsent ist als Debatte. Und die dritte, das ist reine Neugier. Du hast am Anfang gesagt, du benutzt das Wort Rasse, weil es eben böse ist und genau das, also die Bosheit ausdrückt, die der Camus enthält, war es aber zögerlich bei anderen, die wenigstens, also vielleicht gar nicht desto böser sind, sondern genauso böse, aber auch ganz radikal eben das benennen, was sie meinen, also wie zum Beispiel das N-Wort und das M-Wort, also Mischlingskinder. Warum im einen Fall und im anderen nicht?
Okay. Die erste Frage habe ich nicht verstanden. Also in Bezug auf die, dass an Identitäten angeknüpft wird. Genau. Was ist die Frage?
Es kann sein, dass ich das nicht richtig mitbekommen habe, aber ich meine gehört zu haben, dass einige Autorinnen und Autoren in der Weisheitsforschung an schwarze und weiße Identitäten anknüpfen in der Politik. Und da kam von dir gleichzeitig der Kommentar, das ist in Zeiten von Queer Theory schwierig, das zu machen. Da kam also eine gewisse Kritik durch. Und da würde ich gerne die Kritik ein bisschen...
Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Ah ja, also es gibt sowohl in der Forschung, also überhaupt Normativitätsforschung, aber auch auf dem aktivistischen Bereich einen sehr starken Trend zur Dekonstruktion, also alles nur konstruiert. Sozusagen diese Begriffe werden nur ad negativum überhaupt verwendet. Sozusagen, also wir müssen sie zersprengen, ja, unterlaufen und wir nennen uns eben queer, was sozusagen jenseits dieser ganzen Begriffe steckt. Sehr stark ist das ausgeprägt bei Kanak Attack, sagt euch das was? Einer aktivistischen Gruppe, die sagen, also die haben so ein Manifest erstellt, wo ganz klar ist, also diese ganzen Begriffe Deutscher, Ausländer, Schwarzer, Weißer, finden wir alles blöd. Ja? Wer gegen Rassismus ist, gehört dazu. Ja, das ist also eine sehr radikale Formulierung eben von einer Nicht-Identitäts-Ausrichtung. Das Problem, was sozusagen die postkoloniale Ecke damit hat, ist zu sagen, wie benennen wir dann, wenn wir alle queer sind, die Machtunterschiede untereinander? Es kann sich, und das habe ich erlebt, ein weißer Mann vorhin hinterher sagen, ich als Kanacke, also ich persönlich habe damit Probleme, ja? Weil dieser weiße Mann am nächsten Tag sagen kann, ach nee, ich mache doch nicht mehr mit, und er kriegt den Job in der Bank. Oder an der Rezeption vom Hotel. Also es sind unterschiedliche Realitäten auch, das muss man auch sehen. Und in dem Moment, wo ich sage, ich benutze diese Begriffe nicht, weil sie ja so blöde sind, kann ich meine Erfahrung nicht mehr beschreiben. Ich kann die Erfahrung, dass ich nicht angesprochen werde wegen meiner guten Deutschkenntnisse, kann ich gar nicht benennen. Sonst müsste ich sagen, ich werde nicht gefragt oder mir wird nicht gesagt, oh, Sie sprechen ja gut Deutsch, weil ich weiß bin. Ja, und also es fällt ein riesiger Bereich weg, er wird sprachlos. Und das, ich kann das gut verstehen, dass dieser Wunsch da ist, wir wollen das ja gar nicht, wir ziehen alle an einem Strang und darauf kommt es an, ne? Eines Herzens sozusagen sind wir. Aber dass solche Ansätze sind, wenn man historisch das betrachtet, immer auf Kosten der Leute auf Color gegangen. Immer. Ja? Denn wenn es zum Konflikt kommt, heißt es immer, hey, wir sind doch alle queer. Ja? Also das ist, selbst wenn man davon kann ich ein Liedchen singen, also selbst wenn ich wirklich mich als Antirassistin verstehe, es kommen aus meinem Mund rassistische Sachen. Ja? Und da kann ich mich 10-mal queer oder anti sonst was nennen. Ich muss dann auch Verantwortung dafür übernehmen. Und das kann ich nur, wenn ich sage, ja, das ist, weil ich weiß bin. Ich kann nicht ja, daraus. Und das ist sozusagen, dass die Faszination, sich sozusagen übergeordnet zu definieren, über das, für das ich einstehe, als könnte ich meine Privilegien ausziehen wie ein Mantel, ja, schmeiß ihn hin und sage, ich will das alles nicht mehr und damit bin ich rein. Und diese Reinheitsfantasie ist eine typisch weiße. Also das, finde ich, ist auch ein sehr weißer Gestus. Ja, aber... Ja. Gut, zur zweiten Frage, also das Weiße sich selber nicht als Weiße, also als farblos wahrnehmen. In der Tat, aber ich würde natürlich schon die Erwartung haben an Rassismusforschung, dass sie genau das kritisch benennt.
In dem Kontext des Textes nicht, ja. Ich glaube, das ist ein anderes Problem oder nicht, nur das Zitat an sich gleich nicht so.
Ja, ja. Also es ist, es gibt natürlich ganz viele Beispiele, wo man das festmachen kann, zum Beispiel an diesem gruseligen Wort farbig. Ja? Das ist auch, also die haben eine Farbe, wir nicht. Ja, das ist auch sozusagen, es ist eine Dominante und im entsprechend meines Rassismusverständnisses ist es so, eben eine Gruppe benennt fremdbestimmt andere und sagt, ihr seid, ja, und sich selber sozusagen damit rauszuhalten. Und sicherlich, also dass dieses W-Wort wirklich vielen Weißen sehr unangenehm ist. Also wenn sie es selber als Selbstbezeichnung verwenden sollen, habe ich ganz oft gehört, ich sehe mich nicht als Weiß, ich sehe mich als Frau oder als Lesbe oder als... Ne? Das ist sozusagen eine sehr starke Abwehr damit einhergeht. Sicherlich, weil da so ein diffuses Schuldgefühl ist. Oder so ein diffuses Gefühl von, ja, da ist eine Leiche im Keller. Also... ja, nur leider wird es eben in der Rassismusforschung häufig nicht thematisiert. Und das hat damit zu tun, dass die beiden, nicht nur die beiden, also auch andere, dass sie selber weiß sind. Und dieses Selbstreflexive, was die postkoloniale Forschung fordert, das muss eigentlich der Ausgangspunkt sein. Dass man sagt, von welcher gesellschaftlichen Position spreche ich denn? Von wo gucke ich denn auch? Und erlaube ich schwarzer Theorieproduktion zu intervenieren? Zu sagen, hey, ja? Und das ist, denke ich, eine Herausforderung, der wir uns stellen sollten. Aber ja. Das Dritte, ja, warum das eine grundsätzlich ja, wobei sich der Rassebegriff bezieht sich, wenn man jetzt Kant anguckt, auf alle. Ja, also ist sozusagen ein mieses Wort gegenüber allen Menschen. Das N-Wort hat genauso wie das M-Wort hat sozusagen eine spezifische Geschichte durchlaufen, mit der bestimmte Menschen auf grausame Weise entwürdigt und verletzt worden sind. Und das ist für mich ein Unterschied, ob es sozusagen sich auf eine spezifische Gruppe bezieht, die, und das wieder Echos aus dem Kolonialismus, die heute in so vielen, also auch ohne das zu sagen, in Bebilderung, in den Medien immer wieder revitalisiert wird, immer wieder. Ja. Ich habe das vorher noch erzählt in einem Unterricht, einer Unterrichtseinheit an einem Oldenburger Gymnasium. Fips der Affe. von Wilhelm Busch, wo so eine Art Comic, würden wir heute sagen, wo eben ein Affe schlauer dargestellt wird als ein afrikanischer Mann. Also das ist so präsent, dass ich denke, das ist, ja, ist eine Frage für mich auch der Verantwortung oder zumindest des immer wieder genau Überlegens. Ja, wann ist es wirklich wichtig, das zu sagen? Es gibt leider auch so in der Forschungslandschaft, ich nenne sie mal Jäger und Sammler, die also rassistische Begriffe, Gegenstände sammeln und oh, noch ein rassistisches Zitat und in Vorträgen das so, wird mir schlecht. Und das ist, das finde ich ganz, ganz widerlich. Ja, weil, also das sind Worte, die wehtun und man, ja, man muss es vielleicht mal aussprechen, aber in dieser Vehemenz, denke ich, muss es wirklich nicht sein.
Ich würde mich dann danach auch nochmal dazwischen drängeln wollen, aber erstmal noch die Wortmeldung.
Ja, du skizzierst Rassismus als so ein Herrschaftsdiskurs eigentlich. Meine Frage ist, kannst du dir auch antiherrschaftlichen Rassismus vorstellen? Also es gibt zum Beispiel, zugegeben damals nicht sehr wirkungsmächtig, aber in Peru so eine Bewegung, die Ethnokasteristas heißen, von der kupferfarbenen Rasse sprechen, über das Inka-Reich wieder aufrecht errichten und so und rufen im Grunde zum Mord oder an Weißen auf. Und kannst du dir auch vorstellen, ist das wirklich Rassismus oder ist das, weil es ja im Grunde, Peru ist ein sehr rassistisches Land und die Opfer von Rassismus sind natürlich nicht die Weißen, sondern umgekehrt. Ne? Ist das ein Rassismus oder wie würdest du das einschätzen? Kannst du einen antiherrschaftlichen Rassismus?
Nein, also sozusagen nach der Definition, die ich vorgestellt habe, kann man von Rassismus nur sprechen, wenn die Gruppe, die das behauptet, beispielsweise mit dem Inka-Reich, wenn die auch die Macht hat, das gesellschaftlich durchzusetzen. Dass es in allen Schulbüchern so steht, dass es in der Rechtsprechung so vorausgesetzt wird, dann ja. Also da würde ich sagen, nee, also Rassismus, auch wenn es sich auf bestimmte Gruppen innerhalb einer Gesellschaft bezieht, nur dann, wenn sie das auch durchsetzen können gesellschaftlich. Weil ich finde es immer so problematisch, es gibt dann so viele Rassismen, ja, von allen möglichen Gruppen und plötzlich, also es wird so nivelliert, ja, und dann plötzlich ist der institutionalisierte Rassismus, ich meine jetzt nicht nur in einem bestimmten historischen Moment, sondern ja, in Bezug auf Deutschland mit der ganzen Geschichte, tritt dann plötzlich ein in einen Raum, wo sich hier ein Rassismus und da und ne, wo man sozusagen gar nicht mehr trennscharf machen kann, also wer zahlt am Ende die Zeche? Und das sind immer die, die schon traditionell innerhalb dieser Systeme rassistisch unterdrückt worden sind. Also das ist die Macht der Geschichte, glaube ich, ist ein ungeheurer Faktor. Ja, bei all den Dingen, die wir ändern wollen und vielleicht auch ändern werden, aber wirklich uns das Ausmaß klar zu machen, dessen, was sozusagen der Kolonialismus und die Aufklärung uns hinterlassen haben. Und ich denke, also für mich, also ich bin erstmal an dem Punkt zu sagen, ich will das überhaupt erstmal verstehen, wie diese Bezüge sich herstellen und ja, dann gucken.
Ich würde gerne nochmal das Thema der Subjektposition aufgreifen. Erstmal so plausibel erscheint ja dieser Punkt, sich der eigenen oder sich immer wieder zu hinterfragen, von welcher Subjektposition aus spreche ich, welche Facetten sind da enthalten, die ich auch in den jeweiligen Kontexten beachten muss. Es ergibt sich dann aber auch so eine Frage, wie gehe ich damit in der Praxis um oder gerade meinetwegen das Antidiskriminierungsbüro oder auch hier im Corner Island, wo man sich in gewisser Weise ja versteht als emanzipatorisch und antirassistisch. Und gleichzeitig eben erstmal mit dieser weißen Subjektposition auch daherkommt, wie kann man sich das eigentlich in der Praxis vorstellen, damit umzugehen? Oder auch, wenn ich jetzt sage, ich gebe zum Beispiel Positionen von schwarzen Menschen auch Raum, gibt es da ja auch sehr unterschiedliche Positionen, je nachdem, auf wen ich mich da beziehen kann. Also es wäre eigentlich so die eine Frage, wie... Vielleicht kannst du noch so ein paar Ansatzpunkte geben, wie eigentlich die Fallstricke sind oder wo auch man ruhig mutig sein kann, damit umzugehen. Oder ja, und vielleicht auch daran anknüpfend noch ein Stückchen weiter, wenn es jetzt so einen Anspruch gibt in so einem sage ich mal, Initiativen, die überwiegend weiß sind, vielleicht dann auch in so einer Stadt wie Leipzig, die zwar schon durch Migration mittlerweile geprägt ist und natürlich auch durch irgendwie eine längere Geschichte, wo auch Schwarze auch schon in der DDR gelebt haben und so weiter, aber wo doch im Vergleich auch, also dass der recht wenig präsent ist, der Anteil schwarzer Menschen relativ gering ist. Wie kann eigentlich so eine Praxis aussehen, das auch zu verändern zum Beispiel?
Was zu verändern? Dass es mehr Schwarze gibt in Leipzig oder was meinst du?
Nee, das Weißsein kritisch zu reflektieren und auch in der eigenen antirassistischen Praxis umzusetzen, dass andere Positionen präsent werden, dass man tatsächlich sich auch kontinuierlich in der Auseinandersetzung der eigenen weißen Position hält und dass man es auch schaffen kann, vielleicht andere, die nicht weiß sind, zu beteiligen oder also auch attraktiv zu werden, dass Leute in die Initiativen Einlass finden wollen und dann auch die Möglichkeit erlangen, nicht immer wieder ausgeschlossen zu werden durch subtile Prozesse.
Ja, also die Fallstricke. Also, ein Beispiel, Fallstrick. Ich habe irgendwie, meinetwegen in der Beratungssituation, ich weiß nicht so genau, ich gehe zu einer schwarzen Freundin, frage sie, was ich machen soll, sie sagt mir das und das, ich mache das und denke, ja. So geht es nicht. Also das geht schon mal gar nicht. Also die Vorstellung von, ich autorisiere mein Handeln, aber sie hat doch, ne? Das ist ein Abwälzen von Verantwortung. Natürlich finde ich es wichtig, also wenn das nicht als übergriffig empfunden wird, also Schwarze auch um Rat zu fragen, ne, oder ihre Meinung einzuholen. Allerdings finde ich es sehr schön. Es gibt sehr viele Publikationen, also man kann sich auf diese Weise auch mit schwarzen Perspektiven befassen. Ich glaube, in der Praxis, zum Beispiel die Beratungspraxis, wo oft eben verschiedene Differenzlinien aufeinanderknallen. Also du als weiße Frau berätst einen schwarzen Mann, ja, einen Flüchtling oder so, und der kommt dann irgendwie mit welchen Macho-Sprüchen als Beispiel. Ja. Also da sind verschiedene, also Machtlinien gleichzeitig. Du hast die Macht, ne, als Weiße und in deiner Funktion, ne, gleichzeitig ist es natürlich auch nicht ohne zu sagen, ja, der hat jetzt hier irgendwie, ne, mich als Frau beleidigt. Es besteht sehr schnell das nachvollziehbare Bedürfnis zu sagen, ja oder nein. Also ich lasse das jetzt mal mit dem Sex. Ne? Oder zu sagen, das gibt es doch wohl gar nicht. Und ne? Es gibt keinen allgemeinen Platz, ja, zu sagen, das und das ist zu tun. Außer, also das sozusagen diese, was meine Erfahrung betrifft, ist, ich muss es immer wieder neu verhandeln. Und das Beste ist, wenn ich da nicht allein bin. Ja, und das ist, und da finde ich es einfach wichtig, kollektiv zu haben. Das müssen nicht Schwarze sein, es können auch Weiße sein, die fit sind, solche Situationen zu bedenken und zu sagen, ja, oder was hättest du tun können, oder in der Situation. Aber man kann es nicht verallgemeinern. Das ist einfach, das geht nicht. Und grundsätzlich finde ich natürlich zu der Frage von, wie kann man das irgendwie, das eigene für Schwarze oder Menschen of Color attraktiver machen. Es gibt, wieder historisieren, es gibt eine ganz lange Tradition in Deutschland von der weißen feministischen Seite, von der weißen linken Seite, irgendwas aufzubauen, Projekt, dann Türen auf, zu sagen, so, können alle kommen, aber sie kommen nicht morgen. Ja. Und das Problem ist sozusagen, dass Weiße gewöhnt sind, zu leiten, zu konzipieren und das erstmal anzuleiern. Das ist zu spät. Ja. Also es geht sozusagen darum, wenn ich was auf die Beine stellen will, bevor ich loslege, sozusagen mir Bündnispartnerinnen und Partner zu suchen und dann gemeinsam zu überlegen, wie machen wir dieses Projekt oder diese Veranstaltung, diese Konferenz, was weiß ich, dieses Festival, zu einer gemeinsamen Sache. Das ist meine Erfahrung. Aber ja, grundsätzlich denke ich, ist es schwierig, wenn die Leute, auf die ich zugehe, so das Gefühl haben, sie sollen so, ja, das Feigenblatt und hier. Ne, dass ich mich gar nicht befasse mit deren Situation und deren Kämpfen, sondern ich weiß ja schon, was ich will. Ja, für dieses Podium möchte ich gerne zwei schwarze Personen haben. Ja, das ist, das riecht sehr nach Funktionalisierung. Muss es nicht immer sein, aber das eben zu bedenken, das finde ich, ist lohnenswert. Beantwortet das deine Frage?
Ich habe zwei Fragen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich sie als Frage formulieren kann, weil ich die ganze Zeit nachdenken muss, was vielleicht auch zeigt, dass es ganz sehr interessant war für mich. Und ich mich jetzt die ganze Zeit zum Beispiel frage, ob ich ein schlechtes Gewissen habe, deswegen mich nicht als weiß definiere. Also habe Probleme mit der Zuordnung zu sagen, ich würde mich jetzt als weiß definieren, auch wenn ich es mit einer kritischen Perspektive oder aus einer antirassistischen Perspektive herausdrücke. Und dann habe ich mir überlegt, dass bei mir, würde ich jetzt sagen, nicht nur das schlechte Gewissen ist, obwohl ich das sehr interessant finde, die Perspektive zu verschieben, also diese Perspektive der Weisheit, der kritischen Weisheitsforschung, aber ich lebe ja auch in Verhältnissen, in denen beispielsweise in Sachsen 20% sagen, sie finden die weiße Rasse zurechtführend in der Welt. Also die gesellschaftlichen Verhältnisse sind ja so, dass das Weißsein wirklich von anderen definiert wird. Und das kritisch sich nicht in dieser Gesellschaft durchsetzen lassen wird. Also es sind gerade andere, die weiß definieren. Und ich habe es dann versucht zu analogisieren ein bisschen und zu sagen, okay, ich definiere mich auch nicht als Deutscher, sondern würde sagen, ich bin da eher sehr kritisch diesem Konzept, diesem Identitätskonzept gegenüber. Und würde jetzt, obwohl ich sehr so kritisch dagegen gegenüber bin und sage, als Deutscher hat man ganz viele Privilegien, man hat ganz viel Dreck am Stecken etc., würde ich mich ja auch nicht kritisch als Deutscher definieren. Also da kam mir ja fast so, kann ich mir das vorstellen, dann sowas wie ein Klinsmann, wo ja so ganz viel Kritisches drin steckt. Und deswegen zweifle ich noch ein bisschen daran, an dieser Sinnhaftigkeit von dem Konzept zu sagen, ich muss mich jetzt als weiß definieren, auch wenn ich es aus einer kritischen Absicht heraus tue. Und möchte sozusagen nochmal so einen Anstoß haben oder nochmal so ein Argument dafür, was da wirklich der Mehrwert dafür ist, das zu tun. Kann ich das dann überhaupt durchsetzen in gesellschaftlichen Positionskämpfen, ob das an der Uni ist oder ob das eine Auseinandersetzung ist, zu sagen, was ist da denn, wie kann ich das machen? Und die zweite Frage ist, du hast beschrieben vorhin so ein bisschen, dass so ein Konzept wie kultureller Rassismus, dass die so aus der kritischen Weisheitsforschung sehr, sehr skeptisch betrachtet werden und dass das nicht so die Perspektive ist. Da habe ich mich gefragt, also wie gehen so eine Konzepte aber auf? Ich gebe zu, dass das so eher Konzepte waren, mit denen ich mich auch so beschäftigt habe, wo ich dachte, es gibt so verschiedene Rassismen in dieser Gesellschaft, die ich, finde ich jetzt, also dachte ich, die kann ich unterscheiden, sowas wie einen biologischen Rassismus, dann eher ein Rassismus, der sich tarnt, der versucht wegzukommen von Biologie, letztendlich auch essentialisiert, und vielleicht so ein sehr tatkräftiger Rassismus von Nazis, eher institutioneller Rassismus, das waren so immer die Begriffe, mit denen ich versucht habe, so gesellschaftliche Verhältnisse in dieser Weise zu betrachten. Wie verhält sich kritische Weisheitsforschung zu solchen Aspekten von Gesellschaft? Ist das jetzt ein Oberbegriff und man versucht, so ein Verhältnis dazu zu finden? Vielleicht noch in anderen Worten, wie analysiert kritische Weisheitsforschung deutsche Verhältnisse? Deutsche rassistische Verhältnisse, in denen gemordet wird, in denen abgeschoben wird, in denen es Leute gibt, die ganz viele Einstellungsmuster teilen, die ich als rassistisch bezeichnen würde, und wo ich sagen würde, die kann ich jetzt nicht nur beschreiben als die paar Privilegien, sondern das ist was, für mich, ich sage jetzt mal, was Schlimmeres oder was Aggressiveres. Also wie ist das Verhältnis der Kategorien?
Ja, es waren zwei Fragen. Also, einmal zu dem Weiß. Es ist vollkommen egal, wie du dich definierst. Ob du dich als Weiß oder sonst wie, es ist vollkommen egal. Wenn du zu einer Behörde gehst und willst den Chef sprechen, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass er ungefähr deine Hautfarbe haben wird. Es gibt Privilegien, auch wenn du das vielleicht nicht so... es gibt eine bestimmte Positionierung, und deine Positionierung als Weißer erlaubt dir genau das zu sagen, was du gerade gesagt hast. Ja, ich bin auch kritisch auf mein Deutschsein. Du hast alle Privilegien, die eine deutsche Staatsangehörigkeit mit sich bringt. Du kannst es umdefinieren. Du kannst sagen, also finde ich doof. Aber es verändert sich nichts, ja, an dem, wie andere dich wahrnehmen. Auch wenn du sagst, nee, ich sehe mich gar nicht als Deutscher. Ja, das ist das Privileg. Niemand wird darauf beharren, zu sagen, du musst dich aber jetzt auch als Weiß äußern. Schwarze müssen sich als Schwarz äußern, aber Weiße sind eben farblos. Es geht nicht nur um ein Wort, es geht um eine sehr machtvolle Realität. Und man kann sich natürlich fragen, ja, wie finde ich jetzt dieses Wort oder was trägt das eigentlich aus? Aber das ist sozusagen genau die privilegierte Position, die sagt, ich muss das nicht anwenden. Ja, wie gesagt, nochmal auf meine Definition, Weiße, das sind diejenigen, die sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen müssen. Ja, und da passt es dann rein. Ich kann mich mit diesem Wort befassen oder ich kann mich selber als weiß bezeichnen. Ich kann sagen, nee, finde ich, also trifft mein Lebensgefühl nicht oder meine Einstellung nicht oder was auch immer. Aber in dem Moment, wo ich anfange zu sagen, ja, mir ist es wichtig zu verstehen, was eigentlich meine Position in der Gesellschaft ausmacht, dann komme ich um dieses W-Wort nicht herum. Weil ich sonst bestimmte Erfahrungen, das ist natürlich sehr schwierig für weiße Leute, weil das oft Erfahrungen des Nicht sind. Ja? Ich werde nicht auf der Straße angepöbelt oder in der U-Bahn angespuckt. Ja? Ich werde im Kaufhaus nicht vom Kaufhausdetektiv verfolgt. Ja? Das sind ganz viele Nicht. Ja? Ich werde nicht gefragt, woher ich komme und wann ich wieder zurückgehe. Ja? Und das ist natürlich, das schafft so ein Lebensgefühl und von ich bin nicht betroffen. Deswegen war mir jetzt auch so wichtig, was die Noasso geschrieben hat, Rassismus verletzt die ganze Gesellschaft. Also es beschädigt auch mich als weiße Person. Nur merke ich das nicht so. Ja? Und was dabei rauskommt, ist genau das, was du gesagt hast. Ja. Zur zweiten Frage. Ja, wie verhält sich eigentlich die Weisheitsforschung, wenn ich das richtig verstanden habe? Also dass du sagst, das eine sind so Privilegien, so, aber diese richtige Gewalt, also jetzt, dass Leute ermordet werden. Meinst du das?
Unter anderem. Ich meine auch die anderen Kategorien. Also ein Rassismus, der sich eher eben ja weniger auf Hautfarbe bezieht, sondern versucht, sich eher auf kulturelle Kategorien zu beziehen. In der Richtung essentiell. Vielleicht auch in Richtung Antisemitismus, also jetzt dann den Fokus weggehen und eher auf so eine Konstruktion legen. Also wie sucht Weisheitsforschung da die Verbindung, wie analysiert sie da verschiedene Verhältnisse? Oder ist die Perspektive wirklich eher der allgemeine auf Privilegien?
Also zum einen würde jetzt die Richtung, die ich sozusagen vertrete von der kritischen Weisheitsforschung, niemals entweder oder sagen. Also natürlich gibt es kulturalistischen Rassismus, klar. Ja, bloß, dass oft die Frage nicht gestellt wird, woran erkennt denn der Ausländerfeind, dass er einen Ausländer vor sich hat? Ja? Horcht er erst, ob der mit Akzent spricht? Ganz häufig ist in der Presse zu lesen, ja, versehentlich hat er jetzt einen Norditaliener da gepackt, weil sozusagen, er hat eigentlich gedacht, das wäre ein Araber oder so. Dass sozusagen natürlich diese beiden oder diese verschiedenen Formen von Rassismus sich verschränken und interagieren. Dass also oft so ein Doppeltes ist von Sprache, Kultur, vermeintlich wahrgenommen, aber über den Blick häufig, ja. Oder ein körperliches Attribut oder ein Kleidungsstück oder was auch immer. Dass es also uns mehr darum geht, dieses Ineinander zu verdeutlichen, als zu sagen, man kann das so besonders trennen. Ja? Also insofern würde ich schon sagen, also dass sozusagen Körper und Kultur, Sprache, dass es eher wichtig ist, das zusammenzusehen. Wie sich das jetzt äußert in Bezug auf Antisemitismus, es ist, ich war neulich auf einer Konferenz in Wiesbaden und da sagte ein Weißer richtig so ein bisschen pampig, ja und die Juden schließlich sind ja weiß. Ja? Und da habe ich, aha, also dass diese Vorstellung von wie sehen Juden aus, ja? Sehr merkwürdig, auch so eine Art von, würde ich mal, historischer Amnesie eingetreten ist. Ist noch gar nicht so lange her in diesem Land, da wurde ganz klar gesagt, die sehen ja, anders aus, die fallen raus. Ja, Arier sind sie definitiv nicht. Also dass sozusagen immer, finde ich, im Blick bleiben muss, dass Rassismus ungeheuer flexibel und elastisch ist. Ja. Dockt hier bei der Nase an, da beim Blut. Ja. Und das sozusagen, es kann in ein paar Jahren auch in Deutschland schon ganz anders sein, dass also Gruppen rassifiziert werden, und zwar explizit, die noch nicht betroffen sind. Ja? Also dass zum Beispiel Vorstellungen über, mal angenommen, die polnische Wesensart, je nach sozioökonomischer Konjunkturlage, ja, kann der Rassismus jederzeit irgendwelche Gruppen, vermeintlichen Gruppen, ja, oder Gruppen konstruieren, sie hervorgehen und sagen, so, die sind ja schon immer so gewesen. Ja, und Kini hat das sehr schön nachgewiesen in seiner Forschung, dass in Bezug auf Polen auch im Nationalsozialismus und davor im Kolonialismus schon Polen als und Polinnen als Erdvolk, Dienstvolk konstruiert worden sind. Also es gibt immer wieder geschichtliche Referenzpunkte, die wir mit berücksichtigen sollten. Aber also in Bezug auf Antisemitismus, denke ich, ist es, ich denke mal, gar nicht so schwierig, die Zusammenhänge zu sehen, weil da der klassische, sozusagen das klassische Zeichen in besonderer Weise greift, das Blut. Ja? Und auch etwas ganz Klassisches, das man eben nicht sehen kann. Ja, was eben den Nazis sehr viel Schwierigkeiten gemacht hat, nun diese Gruppe irgendwie zu identifizieren und daher der Judenstern, weil man es eben nicht sehen konnte, wer jüdisch war und wer nicht. Und das ist der klassische Rassismus, zu sagen, ja, das ist das Blut. Ja, und das sind Zusammenhänge, die mit der Weißseinsforschung einfach, also abgesehen davon, ich muss mir ins Wort fallen, natürlich gibt es afro-jüdische Bevölkerung. Ja, also auch das, Juden sind weiß, was ist das? Das sind bestimmte Vorstellungen von Weißsein, die wir noch ganz am Anfang sind, ja, uns überhaupt damit zu befassen. Aber es ist auf jeden Fall wert. Ich kann es nur nicht, ich kann jetzt keine Forschungsarbeiten dazu leider zitieren, weil es eben noch, weil wir auf diesem Gebiet noch nicht sehr fortgeschritten sind. Beantwortet das deine Frage?
Ich würde vielleicht noch mal einen anderen Aspekt aufgreifen. Du hast vorhin gesagt, dass sehr viele Autoren der Weißseinsforschung, der kritischen Weißseinsforschung tatsächlich Autorinnen sind, also Frauen und zum Teil auch tatsächlich aus so einer geschlechterkritischen Position zu großen Teilen kommen. Gibt es da, kannst du da vielleicht auch noch mal erklären, gibt es da so inhaltliche gute Anknüpfungspunkte oder also kann man das irgendwie begründen, dass es so ist?
Naja, es gibt zwei Variationen. Die eine stammt von den Herausgeberinnen des Bandes Gender und Whiteness, also Martina Tisberger und andere. Die sagen, sozusagen die Gesellschaftskritik der Feministinnen, sie meint Weiße, hätte sozusagen schon eine Vorreiterrolle gehabt. Also sozusagen erst wurde das Patriarchat, also Maskulinität, dekonstruiert und daraus sozusagen, das hat den Grundstein gelegt für jetzt die Normativität von Weißsein in Frage zu stellen. Also auch so ein bisschen historisch, erst das, dann das. Dem kann ich nur von Herzen widersprechen. Es ist keinesfalls so, dass die weißen Feministinnen in Deutschland oder auch in den USA sozusagen organisch aus ihren Ansätzen die Kritik von Weißsein entwickelt hätten. Im Gegenteil. Also das, und da muss ich selber sozusagen, kann ich aus meiner Biografie was sagen. Ich glaube, es hat bei vielen was damit zu tun, bei den weißen Feministinnen, dass wir dachten, wir haben den Stein der Weisen gefunden. Auf der Seite der Opfer, als Frauen, als Lesben nochmal doppelt. Und also sozusagen mit dem Banner, dass wir befreien alle Frauen, losmarschiert sind. Und wir haben das wirklich geglaubt. Ich habe es wirklich geglaubt. Und es war nur, Gott sei Dank, einer Intervention einer schwarzen Feministin, die sagte, hallo, also ich weiß nicht, wen du da am Befreien bist, mich jedenfalls nicht. Ja? Und dann irgendwie, und dieser Bruch des eigenen Selbstbildes, sich als wahnsinnig progressiv und ja, feministisch und gesellschaftskritisch zu verstehen und zu merken, ich mache genau dieselben Sachen weiter, die ich den weißen Männern immer vorgeworfen habe. Ja, die Muster von Aufrechterhaltung, von Subjektdefinition, Ausschlussverfahren und so, mache ich ganz genauso. Das war für mich ganz schrecklich. Ja, aber das sozusagen dann auch sehr produktiver Ausgangspunkt gewesen ist, zu sagen, okay, was ist dieses an mehreren Orten gleichzeitig zu sein und diese Selbstkritik zu betreiben. Aber wenn ich heute lese von einer weißen Feministin, die tatsächlich einen Beitrag geschrieben hat, da geht es um Intersektionalität, das heißt im Grunde das, was ich vorhin meinte mit diesen verschiedenen Facetten, also dass man verschiedene Differenzlinien zusammendenkt, also intersektional, also wie auf einer Kreuzung, die kommen alle zusammen. Und da schreibt sie doch tatsächlich, der Titel heißt Intersektionalität, ein neues Paradigma der Genderforschung? Das ist natürlich nicht neu. Das machen Feministinnen, schwarze Feministinnen, seit 40 Jahren. Ja? Und nun, wir haben es entdeckt. Und dann noch nicht mal sich zu beziehen auf die schwarzen Theoretikerinnen, ja, für die das so ein Bart hat, das ist für mich hegemoniale Genderforschung. Ja, und deswegen denke ich, also es teilt sich so sehr und ich denke, es gibt wirklich einige, die das sehr betroffen gemacht hat. Einige Weiße, die Kritik von schwarzen Feministinnen am Rassismus in der weißen Frauenbewegung und andere, die sich gar nicht darauf beziehen. Aber es ist, ich denke schon, dass also gerade die sich auch aktivistisch engagieren und engagiert haben, schon bei vielen vieles ins Wanken geraten ist. Und das ist gut.
Du hast ja jetzt verschiedene Prozesse angesprochen und hast auch geschildert, dass man in diesem Prozess immer drin steht, dass das nie aufhört. Trotzdem frage ich dich, kann das denn befriedigend sein, dass du dir dein Leben lang jetzt Fusseln an den Mund redest und immer mal ja ein Stück mehr erkennst und dort noch ein Fensterchen aufmachst und vielleicht 10 Zuhörer mehr hast, die das provozieren? Es sollte nicht das Ziel sein, dass man einfach von vornherein erst gar nicht in die Versuchung kommt, gewisse Kategorien aufzubauen beziehungsweise in solchen Kategorien aufzuwachsen. Also ich bin erst vor 1-2 Tagen sehr erschrocken, als ich mehrere Teenager in der Straßenbahn beziehungsweise Jugendliche unter sich sich munter als Jude freundlich ansprechen hört. Also das ist neue kameradschaftliche Begrüßungswort, ne, du Jude?
Aha.
Und ich bin deshalb erschüttert, vielleicht auch zu Unrecht, vielleicht ist es ja auch einfach nur eine Frage des pubertären Alters oder dieser Entwicklung, dass ich sage, aha, okay, jetzt ist dieses Wort auch schon etwas, was man neben dem du Schwuler oder Homo und so weiter, was man ganz selbstverständlich gebraucht, aber was eben nicht dazu führt, davon hast du ja ein Lied singen, dass Homosexualität nicht zu Problemen führt, zu Ausgrenzung, zu Schwierigkeiten. Also was mich an dieser Veranstaltung so, wie soll ich sagen, sehr zum Nachdenken bringt, ist dieses, ja, ich höre wieder einen Vortrag und ja, wir arbeiten an uns und ja, wir erkennen dies und jenes über Geschlechterunterschiede, über Schubladen, in denen wir stecken, aus denen wir raus wollen, vielleicht auch nicht raus können, aber wir arbeiten dran. Was bringt das letztlich? Also was bringt das auf lange Sicht? Also gibt es wirklich sowas wie eine Vision, dass man sagt, es wird möglich sein, eines Tages als Deutscher oder vielleicht noch nicht mal als Deutscher, sondern einfach als Mensch wahrgenommen zu werden. Egal, ob die Straßenbahn in Dresden fährt oder in Rom oder, was weiß ich, New York, es sitzen einfach nur Menschen nebeneinander. Egal, welche Hautfarbe, egal, wo ihre Wurzeln sind oder wohin sie wollen. Verstehst du, wohin ich mit meiner Frage will?
Also, das sind mehrere Sachen jetzt gerade, ne? Oder? Also ja. Einmal das mit den Juden, ja, dann also die Frage.
Ich bin erschüttert, weil ich kenne das eben von dem, jetzt so in Bezug auf sexuelle Worte. Oder ich habe eine Transe gesehen, irgendein Passant, der dann eben ja besonders weiblich oder männlich aussieht. Es werden Worte ganz locker, aber immer auch nur von einem bestimmten, wie soll ich sagen, vorwiegend von Jugendlichen, die ich so als ja, in der Pubertät befindlich bezeichnen würde. Vielleicht hat es dann gar nichts Besonderes zu tun, es gehört auch zu dieser Pubertät dazu. Aber was mir einfach auffällt, ist, dass bestimmte Worte, bestimmte Bevölkerungsgruppen oder bestimmte sexuelle Befindlichkeiten halt ganz locker ausgesprochen werden. Und deswegen ist null Verständnis dahinter. Ja, natürlich hat man schon von Transsexualität gehört. Oder klar weiß jeder, was eine Lesbe ist. Nur es bringt nicht wirklich so viel. Also diese Gewaltstrukturen, und das kommt ja in dem Buch von der Noah Saint sehr gut raus, die müssen nicht unbedingt blutig sein, um trotzdem tierisch weh zu tun, manche Leute auch schon in den Tod getrieben zu haben, was du ja selbst auch sehr gut weißt. Und das sind Dinge, je mehr ich eben über dieses Thema kritische Weisheitsforschung erfahre, die mich so zerreißen innerlich, wo ich einfach sage, ah toll, ich lerne dazu, meine Welt wird größer, das kann ich beachten und jenes und nur so wie ihr es auch ein bisschen geht, du lernst ja auch als Weise, Und auf der anderen Seite dann immer so wieder dieser derbe Nackenschlag, es ändert sich ja doch nichts, gerade weil ich selbst auch in ganz viele Fettnäpfchen Tag für Tag springe. Also bringt es dann überhaupt das, das so als die provozierende Frage?
Also das mit dem Juden, ich weiß, ne, also mich wundert, also ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt gemeint war, dass also das freundlich, also nicht in diskriminierender Weise. Na, ich glaube, in Jugendkultur das einmal was aufzugreifen, was jetzt irgendwie gerade ne, als hip, das kann ich nicht beurteilen. Aber was es bringt.
Also jetzt in die Zukunft gesehen.
Ja, also wie ich das wahrnehme, ist es nicht so, dass also sozusagen Rassismen nach wie vor einfach noch da sind, sondern wie Noah das auch beschrieben hat, es wird schlimmer. Also sozusagen, wir sind ja, also unter diesem Motto, wir sind ja alle schon so bewusst, können wir. Begriffe, die eigentlich zumindest rhetorisch verpönt waren, die benutzen wir jetzt. Satirisch natürlich. Oder kritisch, aber, oder ironisch, witzig. Also das, was sie konstatiert, ist ein Anwachsen von offenen Rassismen. Ne? Sozusagen, wir sind wieder wer, jetzt leben wir richtig los. Mein Gebiet zurzeit ist Rassismus und Konstruktion von Weißsein in Kinderbüchern. Und das kann ich nur bestätigen. Also Dinge, die man mal rausgenommen hatte, weil man dachte, ja, also auch nicht unbedingt verstanden, aber zumindest raus, sind wieder drin. Sie sind wieder da und werden verteidigt, ja genau. Also da denke ich schon, dass es schlimmer wird in vielerlei Hinsicht. Und das andere ist, was so die Erfolge, sagen wir mal, ja, oder Visionen, mir hat das ja geholfen. Ich habe mal bei einer schwarzen Feministin gelesen, dass sie sagt, Weiße sind es gewöhnt, dass ihren Forderungen und Wünschen sehr schnell entsprochen wird. Dass sozusagen sich schnell Erfolge einstellen. Und wenn das nicht passiert, dann so, oh, dann ist ja doof. Also irgendwie eine Demo, da hat es aber nicht geklappt, zu sagen, tja, das ist auch ein Privileg, das ich sagen kann. Also wenn das so läuft, dann gehe ich aber weg. Oder das ist mir jetzt zu kalt, zu lang, zu nervig und so. Also das ist, ich das schwierig finde, nach so einem Erfolgsbegriff mich zu orientieren. Was ich merke, dass ich, und was ich als sehr beglückend empfinde, dass ich anders mit schwarzen Menschen umgehen kann. Also das ist für Weiße eigentlich typisch ist, sich eigentlich sehr unwohl zu fühlen in der Anwesenheit Schwarzer. Sei es, weil ich Angst habe, ich sage was Rassistisches oder weil sie mir einfach fremd sind oder was auch immer. Und das ist, hilft schon sehr, sich mit den eigenen Widerständen auseinanderzusetzen und zu merken, es ist was anderes möglich. Und eben nicht in dem Sinne von, ach, ist mir doch egal, ob wir schwarz oder weiß, das ist ein Zitat, das kommt immer, schwarz oder weiß oder bunt, / kariert sind, das ist so ein gängiger Satz, das ist natürlich Quatsch. Und das ist sicherlich diese Absicht, wir sind doch alle Menschen. Und das kann es auch nicht sein, also diese Machtgefälle zu ignorieren, aber gleichzeitig zu sagen, ja, die sind da und nun gucken wir mal, was wir machen können gemeinsam dagegen. Und das finde ich sehr bereichernd für mein Leben. Also anders als eine Form von Antirassismus, wie ich sie neulich in einer anderen Stadt erlebt habe, wo auf die Frage, warum macht ihr das denn überhaupt, antirassistische Arbeit, Weiße, die sagten, irgendjemand muss es ja machen. Da dachte ich, oh, eine preußische Pflichtauffassung, doll. Aber das bedeutet natürlich, wenn es jemand anders gäbe, der oder die das machen würde, wunderbar. Ja, also so eine lästige Pflicht, das kann es nicht sein. Also das ist ja klar. Ja. Und insofern war es nicht verwunderlich, dass sie die Leute, für die sie sich ja so sehr einsetzten, außer den Plenumssitzungen überhaupt nie, die trafen sie nie. Ja, und das finde ich schon was anderes. Und ob das so ein Pflichtding ist oder ob ich wirklich denke, also ich habe was davon, wenn ich mich selbstkritisch da betätige.
Also in deinem persönlichen Umfeld, um nochmal nachzuhaken, siehst du den Erfolg, beziehungsweise denke, ja, okay, dann also doch. Dein Bezug zu anderen Menschen, egal welcher Herkunft, ist einfach, sagen wir mal, lebendiger, echter. Stufenloser, ich weiß jetzt nicht, welches Wort ich dafür finden soll. Also nicht geprägt so von diesen Bildern und Testen, Schaukästen oder so auf andere übertragen.
Ja, also ich denke, das ist einfach logisch, wenn du dich mit was ernsthaft befasst und sagst, wir wollen zusammen was auf die Beine stellen. Du lernst andere Leute kennen. Das ist einfach so. Also wenn man wirklich was gemeinsam versucht auf die Beine zu, also nicht jetzt in Reihen beißen, natürlich, wenn ich in einer gemischten Gruppe, also gemischt war ich jetzt behindert, nicht behindert, wenn wir eine Konferenz organisieren, man trifft andere Menschen, klar. Also es ist sozusagen part of the package und das ist, und natürlich kommen dann auch kommt dann auch sehr viel Kritik und dann ist es an mir zu sagen, oh ja, shit. Ne? Aber das ist, ich finde das sehr, ja, sehr freudvoll.
Du hast vorhin gesagt, Rassismus ist eine wahnsinnig flexible Sache und das kann sich auch schnell oder vielleicht in 100 Jahren auf andere Gruppen ausweiten. Du hast dann auch gesagt, Juden und Jüdinnen sind auch irgendwie auch dabei und es gibt Rassismus. Und mir fällt es, also ich würde noch mal bitten oder fragen, inwieweit ihr, in der Weisheitsforschung, die Analysekategorien unterscheidet. Ich frage deshalb, weil ich denke, dass es Unterschiede gibt, ob ich eine antisemitische Erfahrung mache oder eine Rassismuserfahrung. Und ich frage auch von dem Hintergrund, dass zurzeit wieder Debatten losgehen um den sogenannten Nützlichkeitsrassismus, wo dann plötzlich die weiße deutsche Hartz-IV-Empfängerin genauso von Rassismus betroffen ist wie der Flüchtling, der Flüchtlingsheim. Und ich finde, das ist eine Gefahr, weil dann plötzlich alle gleich betroffen sind und sich mit ihren eigenen Rassismen, Antisemitismen nicht mehr auseinandersetzen.
Ja. Also es gibt da auch verschiedene Richtungen, aber die zum Beispiel, die dokumentiert ist in diesen Bandrevisionen, da wird, also das ist sozusagen der Ausdruck des Ringens um Koalitionen. Und es bezieht sich auf Leute of Color, Juden, Jüdin zusammen. Und da geht es nicht darum zu sagen, ja, das ist ja hier ganz anders und das ist da ganz anders. Das ist natürlich immer, und deswegen habe ich das auch zitiert am Anfang, sozusagen als sehr unterschiedlich erlebte Erfahrung. Es geht nicht darum, alles in einen Pott zu schmeißen, aber zu sagen, das ist der Ausgangspunkt von den HerausgeberInnen, wir brauchen Koalitionen, wir brauchen einander, um gegen Rassismus uns stark zu machen, um unsere Kinder stark zu machen. Wir brauchen die Koalition. Und eine Form von Herrschaft ist eben Teile und Herrsche, sich spalten zu lassen, und da machen wir nicht mit. Da gibt es andere Positionen, die eben dekonstruktivistisch sind, die sagen, nein, das ist alles Quatsch. Die Frage, ob Rassismus und Antisemitismus sozusagen zusammengehören, sie sagen ja und nein. Historisch und wieder, ganz wichtig dieser Rekurs, es gehört nicht zusammen, weil Antisemitismus wurzelt im Antijudaismus und der ist ungefähr 3000 Jahre alt, also älter als das Christentum, und hat eine ganz eigene Geschichte und hat eine ganz andere Dynamik von Rassifizierung und Stereotypisierung hervorgebracht. Ja, das kann man nicht irgendwie vergleichen mit. Gleichermaßen, das erste Rassifizierungsprojekt Europas war ein antisemitisches. Ja, und das war lange bevor Kolumbus loszog, nämlich 1445 in Toledo. Da ging es um, natürlich das Blut. Ein Gesetz wurde verabschiedet, die Limpieza de Sangre, die Blutsreinheit wurde sozusagen vorgeschrieben für öffentliche Ämter und so weiter und so weiter. Und man hat gesagt, Verunreinigung bedeutet, wenn jemand jüdische Vorfahren hat. Also da war sozusagen der Kern des Rassismus in Europa ist antisemitisch gewesen. Also diese Blutskategorie ist erstmals auf Menschen jüdischer Herkunft angewendet worden. Ja? Mit einer akribischen Ahnenforschung, die dann losging. Ja? Man muss sich das vorstellen, da haben also Bischöfe, christliche Bischöfe, ihr Amt verloren, weil die Urgroßmutter Jüdin war. Ja? Eine Hetze, es ist unglaublich. Ja? Und das ist insofern, und das ist, es ist Rassismus, was da passiert ist, aber es ist gleichzeitig Antisemitismus auf dem Hintergrund von antijudaistischen Stereotypen, die sehr stark verbunden waren mit dem dominanten Christentum. Also zum Beispiel Juden töten kleine Kinder für irgendwelche Rituale. Es war also ganz klar das dominante Christentum, was diese Bilder bis heute im Übrigen reproduziert. Also Juden als Christusmörder und furchtbare Dinge anderer Art. Und insofern, denke ich, ist es auch hier nicht zu sagen, also das kann man trennscharf wirklich behandeln. Das geht nicht. Und andererseits muss man es. Also es gibt eine sehr starke Fraktion innerhalb der jüdischen feministischen Bewegung, kann ich jetzt, die sagen nein. Das hat aber auch zum Teil strategische Gründe, weil sie das Gefühl haben, sie fallen irgendwie so hinten runter, ja, und niemand will sich wirklich mit Antisemitismus en Detail befassen. Ja, also das muss man noch genau gucken, aus welcher Ecke diese Kritik kommt, ja, und inwieweit, wie soll ich sagen, man Überlappungen sehen kann, definieren kann, ohne den Respekt aufzugeben vor der jeweils einzigartigen Form von Gewalterfahrung. Das ist sehr schwer. Ja. Aber ich kann das jetzt nur sozusagen von außen, was ich so mitkriege, jetzt unter den Autorinnen und Autoren dieses Bandes, war dieser Respekt oder ist dieser Respekt da? Das kann ich nur so sagen, aber beantwortet das deine Frage?
Ja, den ersten Teil, der zweite ging ja so in Richtung sogenannter Nützlichkeitsrassismus, wo ich sage, ich bin so ein Vokabel von Seeblind.
Ja. Ja, also das finde ich auch.
Okay. Und dann habe ich es vorhin falsch verstanden, weil du gesagt hast, es ist so flexibel und kann dann auf andere Gruppen überschlafen.
Ach so, nee, also das wollte ich damit keinesfalls zum Ausdruck bringen, aber ich denke, man muss sich sozusagen innerlich, also sozusagen die Bereitschaft haben, auch Dinge, die ich vielleicht für selbstverständlich halte, die und die sind doch eindeutig als weiß definiert, zu sagen, Moment. Ja? Also Nies Forschung zum Beispiel hat mich sehr in Zweifel gebracht in Bezug, also auf so Rassifizierungstraditionen in Bezug auf Polen. Ne? Also da nochmal zu überlegen und zu sagen, na Moment, und dass diese Bereitschaft nochmal nachzudenken, sich eben auf jede Gruppe innerhalb einer Bevölkerung beziehen soll. Das wollte ich damit nur sagen.
Könnt ihr noch? Vielleicht habe ich das vorhin nicht mitgekriegt. Du wolltest nochmal herausstellen, warum es problematisch war, in dem einen Buch zuerst die Schwarzen zu Wort kommen zu lassen und dann die Weißen. Entweder hast du es gesagt, ich habe es nicht gehört. Könntest du das nochmal?
Ja, weil es natürlich genau dieses, ne, dass es überhaupt Schwarze gibt, dass man also Schwarze sozusagen an die erste Stelle stellt, ne? Die dürfen zuerst sprechen und dann die Weißen. Das ist sozusagen die Kritik gegen überhaupt, das ist doch egal. Wer gute Forschung macht, kann in diesem Band publizieren.
Ne? Ach so, das war jetzt nicht ein provozierendes Stilmittel, so nach dem Motto, wir zeigen jetzt mal, oder wir nehmen jetzt quasi einen Spiegel in die Hand und machen genau das, was die Weißen im Grunde genommen tun.
Nee, die Weißen, die hören ja gar nicht auf schwarze Perspektiven in der Regel. Insofern war es sozusagen eine Gegenbewegung zu sagen, wir privilegieren die schwarzen Autorinnen und Autoren, die kommen zuerst und dann kommen die Weißen im zweiten Teil. Ja, und das ist sozusagen für die radikalen Dekonstruktivistinnen und Dekonstruktivisten natürlich, ja, ja. Ne, geht natürlich gar nicht. Und es gibt auch welche, die gesagt haben, ich will in so einem Band will ich gar nicht auftauchen, ich will da nicht in so, ne? Kiste A, Kiste B gestopft werden.
Und das waren dann sowohl schwarze Dekonstruktivistinnen als auch weiße, natürlich waren es nur weiße, vermutlich mal.
Nee, es waren auch zwei of Color dabei. Aha. Ja. Aber das ist wirklich, es scheiden sich die Geister daran. Und das ist in der Weisheitsforschung für dich, da gibt es kein Zusammenkommen. Da gibt es nur, was ich im Grunde doof finde, aber entweder oder, ne, entweder ne, wir reden über Rasse, Weißer als Realität oder nicht. Ja, und deswegen, das ist auch so, nehme ich das wahr, es gibt auch keine Verbindung oder ne, Gespräche zwischen den beiden Gruppen, das ist einfach. Und um noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, also dieser Band von Whiteness und Gender, das ist sozusagen die Ausgeschlossenen, die nämlich bei Mythenmasken nicht mitmachen durften. Dann machen wir unser eigenes Buch, das haben sie dann auch getan. Ja, aber es ist wirklich ganz schwer zu sagen, Leute, jetzt von den schwarzen Herausgeberinnen an weiße Autorinnen zu sagen, wir haben den Anspruch, dass ihr euch positioniert. Ja? Aber wenn die sagen, weiß sein gibt es ja gar nicht, wir reden nur von Whiteness, dann in der Tat macht das für sie überhaupt keinen Sinn. Ne? Versteht ihr, es ist total, da kann man überhaupt nicht keinen Konsens finden und es war dann auch die Situation zu sagen, wir können nicht. Also ihr habt ein ganz anderes Konzept. Und deswegen gibt es eben zwei Bücher.
Ja, nun gut, aber die doch beide das Ziel verfolgen, einfach ganz bestimmte Machtstrukturen herauszustellen und gefälligst umzubiegen, beziehungsweise ja, so zu verändern, dass die einfach nicht mehr greifen. Also dass es einfach keine Gruppen mehr geben kann oder darf und soll, die ausgegrenzt werden.
Ja, rhetorisch bei der bei dieser einen Gruppe schon. Aber ich meine, man muss sich natürlich fragen, was Konstruktion von Weißsein in der Aufführung von Winnetou in Bad Segeberg genau jetzt gesellschaftskritisch, ja? Vielleicht gibt es eine Dimension, die sich mir noch nicht erschlossen hat, ich weiß es nicht, aber ne, das sind so mehr so kulturwissenschaftliche Dinge, wo man sagt, das kann man machen. Man muss es nicht. Man kann. Ja, ich denke, also das sind also eine Auswahl von Themen, wo ich sagen würde, ich finde es, also ich, da möchte ich auch wissen, ne, was sozusagen, wie das eben Erkenntniskritik und Gesellschaftskritik, wie sich das verhält. Und da verhält es sich zum Teil eben nicht. Ja, und deswegen denke ich, ja, es ist sehr unterschiedlich.
Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen gesehen, erst da vorne und dann du.
Ich bin ein bisschen neugierig auf Hillary Clinton und Barack Obama und die Whiteness-Frage und die generellere Frage, die ich dahinter vermute, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, dass wir haben jetzt mehrfach festgestellt, es gibt verschiedene Erfahrungen des Otherings sozusagen, also dass die anders gemacht werden, halt verschiedene Rassismen, was weiß ich, gilt es auch für Weisheit oder Weißsein? Und hängt das zusammen mit nationalen Kontexten oder nicht? Also ich würde jetzt erstmal denken, also ich kann jetzt eine Antwort darauf vorstellen, einmal nein, weil Weißsein immer diejenigen sind, oder immer sich auf die bezieht, die nicht markiert werden. Das heißt, sie sind immer die unmarkierten, diejenigen, die überall ohne Probleme durchkommen. Oder ja, weil das relativ stark damit zusammenhängt, wie verschiedene Rassismen in einer Gesellschaft funktionieren. Also wie verschiedene Gruppen markiert werden als andere, als rassisch andere.
Also Othering von Weißsein meinst du jetzt, dass also auch Weiße geandert?
Von Weißsein, sondern auch das... Also, hängt mit dem Konzept von Weißsein zusammen. Wenn, also Weißsein oder Weißsein sich darauf bezieht, nicht markiert zu sein. Ja. Und sich aber gleichzeitig in Abgrenzung von Markierungen bestimmter Gruppen darüber konstituiert, weil es natürlich immer einen Gegenschub braucht. Funktioniert es dann unterschiedlich in verschiedenen Kontexten, also in verschiedenen Gesellschaften?
Ach so, naja, also diese Trennschärfe von Weißsein ist natürlich, es gibt sozusagen, es ist eine perforierte Grenze, das ist sozusagen genuin Rassismus zu sagen, naja, also es gibt Weiße, die sind innerhalb einer Generation oder zwei Generationen weiß geworden, ne, und andere haben ihr Weißsein verloren. Also das ist sozusagen auch immer die Frage ist von gesellschaftlichen Prozessen. In den USA waren es eben die Irinnen und Iren, die eingewandert sind und eben als die Wilden galten und nur für bestimmte Berufe eigentlich sich bewerben durften. Die sind innerhalb von ein paar Generationen weiß geworden. Am Anfang waren sie es aus der Sicht der Gesellschaft damals definitiv nicht. Ja, da haben wir die roten Haare, wie gesagt, man nimmt irgendein Zeichen und sagt, guck, aber die Deutschen auch nicht im 19. Jahrhundert. Die galten auch als die Wilden Nicht-Weißen. Ja, also insofern ist das natürlich auch immer die Frage nach der Nützlichkeit und der Vernutzung zu sagen, ne, wir geben euch bestimmte Privilegien, dafür macht ihr bei bestimmten Projekten mit. Die Iren haben sich sozusagen das Weißsein erkauft, indem sie massiv rassistisch sich verhalten haben gegenüber den African Americans. Ne? Und klar, also es ist ein Riesenunterschied, ob man jetzt Weißsein untersucht in Deutschland oder Whiteness in den USA. Deswegen würde ich Martina sagen, hello, das geht nicht. Whiteness ist sozusagen, wenn man jetzt die Critical Whiteness Studies in den USA anguckt, das ist ganz anders. Man kann nicht, oder Race, ich sage nicht Race, es sind historisch gesehen verschiedene Ursprünge. Also das, was bei uns der Kolonialismus ist, als zentraler Referenzpunkt, ist in den USA die Sklaverei. Ja? Also wie sich Weißsein formuliert, wie es verstanden wird und so weiter. Ja. Und Und da ist im Grunde genommen, also es gibt natürlich Vergleichspunkte, also sie meint nicht farblose, nur die anderen sind, ne, im Zusammenhang von Rassekonstrukten zu sehen. Aber da ist Obama sicherlich ein interessanter Kandidat, weil er ist deswegen attraktiv, weil er keinen Referenzpunkt hat zur Sklaverei. Er ist nicht African American. Also in dieser Tradition. Dann nimmt er seine Frau und sagt, ja, die. Und auch, da freuen sich natürlich die postkolonialen ForscherInnen, Hybrid. Eine Hybridität ist ein ganz wichtiges Wort, also Vermischung. Und das ist er ja in der Tat. Ja? Er hat eine weiße Mutter, einen afrikanischen Vater, ja? Und hat ja versucht, auch solange es ging, im Grunde als weiß zu erscheinen, also farblos, das selber nicht zu thematisieren, obwohl es bei allen natürlich im Kopf war. Und erst als man ihn sozusagen kritisierte, ob seiner Verbindung zu diesem Priester, zu dem Pfarrer White, hat er diese, weiß nicht, ob ich sie gelesen habe, ganz beeindruckende Rede gehalten, dass er eben sozusagen ein Kind aller Rassen, ja, und deswegen wir alle zusammen, dass sein Körper, ja, sein Körper Auskunft gibt darüber, dass er alle integrieren will, weil er ist alle. Obwohl Native American ist er, weiß ich jetzt nicht, aber naja, jedenfalls viele. Und insofern ist das natürlich sozusagen eher als hybride Konstruktion gegenüber, ne, der weißen Frau. Ich finde es sehr spannend. Also ich denke, dass es jetzt auch in der nächsten Zeit noch genau darum weitergehen wird. Kodiert zum Teil, ja, aber dass Hillary Clinton genau diese Race Card jetzt auch spielt. Sie sagt es nicht, aber ja, sie vertritt es natürlich. Ich vertrete eure weißen Interessen. Das ist der Subtext. Ja. Aber das machst du ja auch, wenn du die Begriffe nicht benutzt. Also sozusagen die Reproduktion, ne, die geht auch nonverbal vonstatten. Über Blicke zum Beispiel. Das ist ein ganz, naja, das ist ein eigenes Feld. Aber das ist schon richtig, dass man dadurch was reproduziert. Bloß die Frage der Realität und der Beschreibung von Realität ist immer die Frage, wem höre ich zu? Ja, wen sozusagen, ich nenne das blöd, es gibt kein richtiges Wort auf Deutsch, Group of Accountability. Also die Gruppe, gegenüber derer ich mich verpflichtet weiß. Ja, also wenn ich Bücher schreibe, dann habe ich die, das ist mein Publikum. Ja, und das ist, da ist ja die Frage, wer ist das? Ja, und was sagen die über ihre Realität, ihre Erfahrung? Und wenn ich mich verorte innerhalb schwarzer Theorieproduktionen, dann tue ich gut daran, die ganzen Autobiografien von schwarzen Deutschen beispielsweise oder Deutschen of Color zu lesen. Ja, und das ist eine andere Wahrnehmung und die benutzen ständig diese Begriffe. Ja, und da kann ich dann sagen, ihr seid alle blöd. Ja, also was soll denn das und so, aber es hat einen bestimmten Sinn, ja, weil aus schwarzer Perspektive ist es so, dass selbstverständlich sie sagen, mit der weißen Person war ich gestern da und da. Das ist eine andere Benennungspraxis, die notwendig ist, weil sie bestimmte Informationen enthält, ja, und ich kann mich auf den Standpunkt stellen, das ist mir ganz egal, wie die das sehen, oder ich kann sagen, das ist eine Intervention, die mir hilft, auch meine Realität zu verstehen.
Ja, ich denke, man kann schon versuchen, seine Realität zu verstehen, aber man muss sie nicht in der Sprache, man muss sie in der Praxis identifizieren. Also, ich kann zum Beispiel Kategorien vermeiden und kann mir bewusst sein, dass ich ein Problem darstellt, aber ich versuche es trotzdem, wenn ich irgendwie in der Öffentlichkeit eine Position hätte, eben nicht diese Differenzen zu benennen, weil ich mir bewusst bin, dass ich in meiner Sprache eben konstruiere. Man kann auch eine andere Politik fahren, indem man zum Beispiel Kategorien vermeidet, mit einer bestimmten Intention. Also, das schließt sich nicht aus.
Ja, aber wie willst du es zum Beispiel machen? Man sagt, du willst das nicht reproduzieren, aber du willst beispielsweise bei einer Einrichtung, beim Projekt quotieren. Ne? Du willst also, dass da nicht nur Weiße sind, die Stellen besetzen. Da sagst du, ich möchte, dass sich bewerben. Also sozusagen, man kommt, wenn du wirklich was auch von Machtverhältnissen ändern willst, ja, Das, natürlich, man kommt sehr leicht ins Stottern zu sagen, oh, wie benenne ich das jetzt möglich inklusiv? Ja, Menschen of Color, Migrationshintergrund. Aber anders geht's nicht. Ich komme sozusagen. Nee, aber sozusagen, du siehst es ihnen ja nicht unbedingt. Woher willst du denn wissen, ja, dass Sabine Möller, ja, Afrodeutsche ist? Nicht? Also sozusagen, wenn in der Ausschreibung steht, Leute, wir erwarten von euch, dass ihr euch positioniert. Dass ihr in eurer Bewerbung sagt, ich bin Weiße. Oder ich bin Asiatisch-Deutsche. Oder ich bin eine Frau mit kurdischem Migrationshintergrund. Also sozusagen, wir erwarten von euch, die sich bewerben, dass ihr das benennt, weil wir bei vergleichbarer Qualifikation diese bestimmte Personengruppe vorziehen. Da kommt man nicht drum herum. Es ist, ich gebe dir recht, es ist nicht sozusagen der Stein der Weisen. Aber wie kriegen wir denn Quotierung hin? Wir müssen es aussprechen. Oder, ich weiß nicht, hast du eine bessere Idee, wie man das dann machen kann? Das ist zum Beispiel ein ganz klares, finde ich, Instrument für Veränderung, zu sagen, wir wollen kritische Perspektiven hier versammelt haben. Ja? Und das heißt, wir müssen da aktiv werden. Bei Konferenzen zum Beispiel. Ja? Wenn ich nicht will, dass wieder mehrheitlich Weiße da sitzen, dann sage ich bei der Anmeldung, Leute, kreuzt an, wir wollen sicherstellen, dass mindestens 50% Menschen of Color teilnehmen. Ne? Also, und das ist das Problem. Es hat eine an der Alice Salomon Fachhochschule für Sozialpädagogik in Berlin das in der Tat gegeben. Und was ist passiert bei Bewerbungen? Zig haben das überhaupt nicht beantwortet, ne? Diese Bitte um eine Selbstpositionierung. Und jetzt raten wir mal, wer das nicht gemacht hat. Natürlich, die Weißen haben gesagt, was soll das? Mach ich nicht. Also man konnte sozusagen dann indirekt auch darauf schließen, dass diese Leute zu dieser Gruppe gehörten. Aber das ist wirklich bei der Umsetzung, in der Theorie kann man sagen, ja, wir wollen es auch nicht und so, aber bei solchen Vorhaben, die ich als zutiefst gerecht empfinde, kommen wir nicht drum rum.
Gleichzeitig, also ich studiere dazu und gleichzeitig habe ich jetzt erwartet, dass du dir wieder auch selbst ins Wort fällst an der Stelle, wo eine kritische Perspektive dann wieder mit Schwarzsein zum Beispiel verbunden wird. Und da so ein Automatismus, also auch da kommt man nicht drum herum, aber auch da wird es schon wieder reproduziert.
Ja, das ist richtig. Aber ich muss ehrlich sagen, dass in Bezug auf jetzt Einstellungspraxen oder so, das ist genauso problematisch mit der Frauengleichstellungspolitik. Die machen ja auch Köpfe zählen. Ja? Also sozusagen nicht jede Frau, die eingestellt wird, ist Feministin. Ja? Und ich würde sagen, in Bezug auf die Quotierung von Menschen of Color würde ich sagen, es ist mir auch egal. Ja? Aber was es ausmacht, ich habe ein Seminar zusammen mit zwei schwarzen Kolleginnen gegeben, das war ein durchschlagender Erfolg für alle. Ja? So ungefähr, was machen denn die Schwarzen da vorne? Das ist einfach auch für schwarze Studierende ein Riesenunterschied ist. Egal, ja, ob diese Person jetzt wahnsinnig rassismuskritisch oder so, aber einfach, da ist eine Person da vorne, die unterrichtet, die benotet meine Arbeit. Es ist, also wenn man sich überlegt, ich glaube, es gibt ganz wenige Professoren of Color, also jetzt wirklich mit Professoren in Deutschland, und das ist, ich finde das fatal, ich finde das wirklich fatal. Und insofern, ja, es ist, aber du hast recht, hätte mir da auch gleich wieder ins Wort fallen sollen, weil, ja, es hat immer auch sowas Essentialisierendes, ist schon klar, ja, aber mir, ich habe jetzt zurzeit keine bessere Idee.
Schon eine gute.
Ja, dann würde ich noch einmal dir recht herzlich danken für den Vortrag und euch für die Fragen. Guckt nochmal ins Programm und kommt auch zu unseren anderen allen schönen Veranstaltungen. Die nächste sage ich nochmal an. Nieha am 14.05. auch wieder am Conner Island um 19 Uhr zu dem Thema
German Headhunter, Kopfgeldprämien für Erdarbeiter, Gastarbeiter und Computerinder.
Genau. Ganz, es wird ganz hervorragend, da bin ich sicher.